Janika, Quartal 4, wir planen Quartal 1, Sales Workshop steht an, Antonia kommt. Können wir mit der sonst irgendwie noch was anfangen?
Ah, mega cool. Ja, holen wir sie doch gleich in den Podcast rein. Ihre Tipps sind super spannend.
Das ist Gratismeinung. Hier plaudern Janika Linde und ich, Rebecca Duden, in regelmäßigen Abständen übers Agenturleben, die Marketingbranche und die Welt der Next Gen. Manchmal zu zweit, manchmal mit unserem Team oder inspirierenden Expertinnen und Experten.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir versorgen euch mit Hot Takes und deepen Insights über die Next Gen und ihr Umfeld. Vor allem aber unserer Gratismeinung zu Themen rund um Marketing und Kommunikation für und mit Gen Z, A und B sowie ihren Wegbegleitenden. In dieser Folge geht es um Pitches und Ausschreibungen. Oder wie unser Vertrieb sagen würde, nein, Sales ist nicht nur Kaffee trinken.
Ja, wir haben wieder einen neuen Gast dabei. Neuer Gast, altes Thema, muss man ja sagen. Stimmt. Vielleicht. Mhm. Ne? Geile Kombi. Ist her, ja. Ja, Antonia, erzähl mal ein bisschen was. Machst du so? Wer bist du? Aus Berlin.
Ja, ich bin angereist mit der Bahn.
Für den Podcast, pass
extra,
auf. Wie
also tatsächlich bin ich extra für euch nach Stuttgart
wir
gekommen.
Fühlen uns geehrt.
So ist richtig.
Ich fühle mich auch geehrt, dass ich in diesem Podcast sein kann. Wisst ihr eigentlich, dass nur wegen dieser Podcast-Folge Pitches sind Bitches, dass wir überhaupt in Kontakt sind?
Ah, ist dadurch das so? Kam das zustande?
Nein,
Doch. Ja, Rebecca, ich hatte nämlich den Post gerade nochmal rausgesucht. Du hattest gepostet, ja, hier, super Thema. Und ich schrieb dann, ich lese mal vor, ich war anfangs skeptisch. Schon wieder eine Agentur, die über Pitches ablästern und dann doch überall mitmacht. Aber hey, ihr habt mich echt gut unterhalten. Ihr kennt euch aus mit öffentlichen Pitches, droppt die richtigen Fachbegriffe. Und dann schrieb Rebecca, ja, danke fürs Feedback. Ich glaube, wir sollten mal plaudern.
Ach, cool.
Ja, aber, das ist ja toll. Also ich will jetzt nicht eure Euphorie bremsen, aber ich habe, glaube ich, damit Antonia diesen Beitrag, also den Podcast anhört, habe ich dich, glaube ich, verlinkt. Ne? Ich hatte Antonia nämlich schon länger auf dem Schirm. Ich fand es spannend, was du machst, weil das ja sehr unique ist. Also so kann man sagen. Und ich mit dir in Kontakt kommen auch wollte. Und dann hat, glaube ich, zufällig die Podcast-Folge dazu gepasst. Deswegen für alle da draußen, das Thema Social Selling auf LinkedIn, das ist schon ein Punkt. In dem Fall war es nämlich Social Selling für Antonia. Aber jetzt, absolut. Antonia, erzähl mal, was machst du so?
Ich liebe öffentliche Ausschreibungen.
Okay, das ist verrückt. Okay, wir können jetzt aufhören. Ja. Also jetzt wird's auf jeden Fall kontrovers heute.
Das wird nicht die Headline des Podcasts.
Ach, schade. Aber es könnte meine Job Description sein. Ich würde es auf meine Visitenkarten drucken. Mhm. Aber wer braucht schon Visitenkarten? Ich mag es tatsächlich, weil ich schon sehr, sehr viele Jahre öffentliche Ausschreibungen mache. Ich komme aus der Agenturwelt, war ganz lange bei zum Goldenen Hirsch in Berlin und habe dort immer Bundesministerien betreut als Beraterin. Ich hatte ein Team um mich herum und hatte so diese schönen Rahmenverträge, von denen alle träumen. Und das hat einfach immer Spaß gemacht. Und wie ihr es ja kennt, in der Agentur pitcht man dann natürlich nebenbei immer noch. Und dann habe ich auch die Ausschreibung von den öffentlichen Auftraggebern gemacht und habe mir dadurch dieses Feld irgendwie angeeignet. Und über die Jahre habe ich so viel Expertise aufgebaut, dass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich glaube, ich mache mich selbstständig und mache genau diese Expertise zu meiner Firma.
Und zugänglich für alle quasi, ne? Also genau. Du berätst letztlich Agenturen im Umfeld Ausschreibungen und hast auch ein Ausschreibungsscreening laufen. Und deswegen wollte ich nämlich damals mit Antonia sprechen. Wir haben wahnsinnig viel Ressource eingesetzt im Screening von Ausschreibungen. Das hat bei uns nämlich Sales gemacht. Da gehört es für uns, sag ich mal, hin. Wir haben eigenen Sales. Und das hat richtig Zeit gefressen. Und ich weiß noch, wie Gabi gesagt hat, der kann nicht mehr so viel Kaffee trinken. Kaffee trinken ist ja so immer unser zynischer Beisatz.
Macht ja sonst
Vertrieb.
Sales immer.
Ja, genau.
Und es macht keinen Spaß.
Ja, und es macht keinen Spaß, genau, das kommt noch dazu. Und mir geht für das Screening 50% meiner Zeit flöten. Und da habe ich dann schon aufgehorcht zu sagen, crazy, das ist viel. Und dann habe ich dein Angebot mal nur so oberflächlich am ersten Schritt gescreent. Ja, oh, wenn das wirklich so ist, wie es Antonia verspricht, dann kann uns das richtig Arbeit abnehmen. Und da stehen wir heute. Wir sind jetzt Kunde seit
dem Jahr fast.
Ja. Ja. Ja, und ist so. Also Sales hat für andere Dinge Zeit, kann wieder mehr Kaffee trinken gehen. Grüße gehen raus an Gabi.
Ja, ja, richtig schön. Genau. Grüße gehen raus an Gabi. und das Witzige ist dieses Screening. Also ich verkaufe das jetzt als Antonias Pitch-Abo. Das war eigentlich ein Nebenprodukt. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte ja eigentlich eine Beratung gründen. Das heißt, ich nehme Agenturen an die Hand, ich bringe denen bei, wie man eine Ausschreibung macht. Wir machen das entweder sehr theoretisch, heute lesen wir zusammen die Leistungsbeschreibung und schauen in die Bewertungsmatrix. Oder ich mache es sehr hands-on. Hey, guck mal, was für eine Ausschreibung da ist, was können wir machen, wobei kann ich euch helfen, hier ist eine Checkliste. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kenne irgendwie alle Agenturausschreibungen. In den Gesprächen konnte jemand sagen, gibt es gerade neue Social-Media-Ausschreibungen? Ja, gibt die. Und daraus ist diese Idee entstanden, okay, dann mache ich doch einfach allen Agenturen diese Ausschreibung zugänglich. Die müssen nicht mehr selbst in die Portale schauen. Ich bereite das nett auf. Es sieht auch ein bisschen hübscher aus als diese 90er-Jahre-Vergabeportale. Du siehst sofort, welches Budget gibt es, welche Laufzeit, welche Referenzen braucht man. Und das hat sich jetzt tatsächlich verselbstständigt und die Agenturen sagen so, es ist super, die Leute müssen sich da nicht mehr jeden Tag reinklicken.
Ja, und es ist auch, also du hast ja dann auch doch auch wechselndes Personal auf dem Thema drauf. Das heißt, du hast jetzt einfach auch eine Konstante im Screening, weil man muss ja sagen, theoretisch kann jeder screenen, dann für einen vielleicht bisschen günstigeren Beitrag als du mit deinem Serviceangebot des Screenens. Aber die Aufbereitung dessen ist halt lange nicht so professionell und du bist einfach viel am Suchen. Viel der Zeit geht auf Suchen raus und vielleicht auch, wie wir es machen. Wir haben, bei uns wird es in einen Teams-Kanal eingespielt. Du bist ja, glaube ich, frei, wohin du das einspielst und wir bewerten das dann intern in einer Vierer-Fünfer-Runde. Meistens ist Rebecca immer die schnellste. Wenn es um New Business geht, bin ich immer interessiert daran, was da draußen rumkreucht, fleucht. Und wir bewerten das dann kurz im Teams-Kanal, ob wir dann in unseren Prozess starten, Review, um zu beurteilen, wollen wir teilnehmen oder wollen wir nicht teilnehmen.
Und ihr guckt euch schon jeden Treffer an.
Ja, wir gucken uns jeden Treffer an. Also es gibt manche Dinge, wenn jetzt, also aktuell TK-Ausschreibung ist draußen für Content, da wissen wir, okay, da stehen, ich weiß gar nicht was, 23, 24 Millionen dahinter. Wir kennen den Etathalter, Grüße gehen raus an C3. Das sind wir einfach noch nicht größenmäßig. Und wir suchen ja auch für uns ganz spitze Ausschreibungen, wo unsere Zielgruppe maßgeblich oder hauptsächlich auftaucht, wo vielleicht auch edukative Bestandteile beinhaltet sind. Und das sehen wir uns dann nicht. Und da können wir dann mit einem sehr leichten Screening sagen, nö. So, weil auch deine Aufbereitungsart viel angenehmer für uns ist. Wir gehen ganz oft nicht bis in die Leistungsbeschreibung rein, wo wir ja aber selber schon, ja du schon, aber erst wenn, also das Ablehnen geht schneller als das bis stimmt. zur Leistungsbeschreibung. Ja. Aber wenn wir tiefer schauen müssen.
Wenn wir sagen, doch, das könnte spannend sein.
Dann müssen wir dann die Leistungsbeschreibung rein.
Und dann ist es natürlich trotzdem noch Arbeit, aber dann ist es aber auch, dann, also trotzdem der erste Schritt der Entscheidung, schauen wir uns das weiter an, ja oder nein, der ist dann halt super schnell gemacht. Aber dann muss man schon nochmal tiefer einsteigen.
Ja, du musst halt nicht in jedes einzelne Portal und dich in dem Portal auskennen und weißt der Kuckuck. Und also, und man muss ja auch sagen, wir haben bei dir ja auch das größere Paket gebucht, da wo auch Beratung mit dabei ist. Und das hilft schon auch im Sinne von einfach mal eine Einschätzung oder eine neutrale Meinung zu bekommen. Oder auch sowas wie, sollen wir da jetzt mitmachen? Antonia dann auch ehrlich sagen, na, lass mal, weil keine Ahnung, das wurde schon 15 Mal an die gleichen vergeben. Das ist eher nicht deins.
Ja, fühlt sich nicht so richtig an.
Ja, oder auch so Tricks. Ich meine, wir sind da mittlerweile, glaube ich, auch relativ fit, aber so Sachen wie, die geben eine Frist von 2 Wochen vor. Dann weißt du schon, das soll an den Etathalter zurückgehen. So. Und wenn nicht, dann wissen sie nicht, was sie tun, ist genauso schlimm. Also so, da, das ist schon cool, dass wir da einfach auch jetzt, dass wir das outgesourced haben. Mal letztlich sagen, dadurch hochstandardisiert haben und wir in der Agentur einfach auch Zeit jetzt wieder für anderes haben. Ja. Gerade im Sales, wo die Ressource immer knapp ist. Ja. Also da ist schon Hölle los bei Frau Preisinger am Tisch. Sind viele Kaffees, die da getrunken werden.
Wie die das macht, ne? Den ganzen Tag Kaffee trinken. Vorhin ist sie auch schon wieder losgehuscht zum Kaffee trinken.
Wir kommen in die Hölle. Wir kommen ganz sicher in die Hölle nach dem.
Das hört sie nicht. Die hört doch nicht euren eigenen Podcast, oder?
Doch, Gabi hört. Gabi, bestimmt ganz treue Hörerin.
Ja, als einzige vielleicht. Nein,
so ein kleines Easter Egg jetzt hier drin. Gabi, wenn du das hörst, melde dich.
Gibt's einen Kaffee gratis.
Genau.
Nein, also ich finde es erstmal total cool. Also ich finde erstmal total cool, wenn man sich überhaupt selbstständig macht. Aber wie ist denn das so? War das ein großer Schritt für dich? Oder hast du gedacht, oh ja, so Agentur ist ja fast wie selbstständig sein?
Das war eine spontane Entscheidung. Das hatte sich irgendwie über die Jahre so ergeben. Ich war ja 11 Jahre bei den Hirschen, also ich bin schon eine sehr loyale Person und ich nehme meinen Job auch sehr ernst. Mhm. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, kennt ihr das, wenn man in so einem Hamsterrad drin ist und man macht immer wieder die gleichen Sachen und da passiert dann aber nicht mehr so viel und man lernt einfach auch gar nicht mehr so richtig dazu. Mhm. Und diesen Punkt hatte ich dann irgendwann, dachte ich so, ich glaube, ich könnte mal was Neues vertragen und bin dann erstmal als Freelancerin durch die Agenturen. Das war 2022, als es diesen Freelancer-Markt gab. Also da hat man ja super easy Jobs bekommen, also für mich die perfekte Zeit. Bin dann durch ein paar Agenturen und habe ganz schnell gemerkt, das Thema so Pitches und öffentliche Ausschreibungen und überhaupt Sales ist in den Agenturen nicht so gut aufgebaut. Mhm. Also ist das eigentlich die Idee, daraus was zu machen? Mhm.
Als ich angefangen habe in der Agentur, da weiß ich noch, dass man zu mir gesagt hat, wir machen hier keine öffentlichen Ausschreibungen. Das war so, also die Agentur damals, das waren 6 GmbHs, die konnten 6-mal strategisch selber entscheiden. Alle waren sales-driven, also alle wollten jemanden haben, der für sie auch Vertrieb macht. Das fand ich aus dem Blickwinkel heute stark, weil ich weiß, dass das bis heute noch nicht so ist bei allen Agenturen. Aber es hieß immer, keine Ausschreibung, weil wir können nicht netzwerken mit den Leuten dahinter. Und da habe ich im Workshop mit dir, wir haben initial ja auch einen Workshop mit dir gemacht, das anders gelernt. Und das sagst du uns ja auch heute immer noch, dass wir da mehr Zeit investieren müssen, ne?
Das sage ich euch jeden Monat.
Ungefähr jetzt weiß man, wie
man
es schon
nochmal für diesen Podcast.
Für Gabi.
Ich sage es euch jetzt nochmal. Das ist der Trugschluss. Alle denken bei Kaltakquise, Netzwerken, Dialog mit potenziellen Kunden, denkt niemand daran, dass man das auch mit den öffentlichen Auftraggebern machen kann. Das heißt, ich war letztens in einem, ich glaube von DTVP, die machen so Seminare und das Seminar hieß Vorakquise.
Oh ja, schöner Begriff.
Schöner Begriff, auch. Ne? Und das ist total wichtig bei den öffentlichen Auftraggebern, weil du musst dir dieses Vertrauen, das kannst du dir vorher schon besorgen, klingt jetzt ein bisschen komisch. Mhm. Also bevor die Ausschreibung losgeht, kannst du schon mit dem Kunden in Kontakt treten, immer mal wieder auf einen Newsletter-Verteiler setzen, auf Veranstaltungen des Kunden gehen. Einfach, dass er das Gefühl hat, wenn ich dann mal eine Ausschreibung habe oder eine Agentur suche,
habe ich schon
dann
jemanden
wüsste
im Kopf.
Ich, mhm. ach, ich könnte ja mal die anhauen. Die waren so nett und ich glaube, die können auch was. Mhm. Und das unterschätzt man total, dass diese Zeit vor der Ausschreibung total wichtig ist. Und da kann ich einfach schon, ja, da kann ich halt das, was man halt in der klassischen Agentur.
Ja, netzwerken. Man nimmt es nicht so wahr. Man denkt irgendwie, diese Ausschreibung, die kommt so plopp aus so einem Ausschreibungsloch dahergehüpft. Und dahinter steht irgendwie eine Gruppe an Menschen, die da monatelang dran feilen. So liest sich's ja auch tatsächlich ein bisschen. Und wenn ich eine Rückfrage stelle, und vielleicht kommt es auch daher, dass dieser Fragenprozess halt immer sehr standardisiert ist und auch nur manche Fragen beantwortet werden, ja auch nicht alle gestellt werden, weil du weißt ja genau, alle anderen Agenturen lesen auch mit und man kann ja schon aus der Frage viel ablesen und so weiter. Aber ich glaube, daher kommt es ein bisschen, diese Denke, ja okay, da ist so ein Formalakt und kein wirklicher Mensch dahinter, sage ich
ja,
jetzt
mal. Ja, und so
mal.
Eine Wand dazwischen.
Mhm, ja, also wir haben auch eine, das ist glaube ich total normal und kann man auch sagen, ohne Geheimnisse zu verraten, aber wir haben eine wesentlich höhere Abschlussquote im Pitch, weil wir natürlich ganz anders Rückfragen stellen können. Mhm. Also sowieso bei Direktbeauftragung, da ist es, also das zu verkacken, da muss man schon echt viel tun, aber bei einer Pitch-Situation ist es so, dass dadurch, dass wir viel mehr im Dialog stehen können, dass wir den Kunden auch nochmal zu einer anderen Ebene beraten können, haben wir da nachweislich eine höhere Trefferquote und picken das Thema Ausschreibungen zuletzt, lassen es aber auch nicht weg. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir nehmen da nie teil, weil wir natürlich schon auch wissen, dass dort die größeren Budgets sind und wenn dann ein Budget zugeteilt wird, jetzt muss man wissen, dass unsere 2 größten Kunden aus Ausschreibungen resultieren hier im Haus, dass wenn man das dann gewinnt, es natürlich auch ein schönes Arbeiten ist. Du hast einen Rahmenvertrag, da sind keine Wackler mehr drin, bloß weil ein CMO wechselt, ist dein Auftrag nicht weg und du kannst da auch wirklich qualitativ hochwertig arbeiten dann in der Zeit, wo die Beauftragung da ist. Deswegen sehe ich es nicht so negativ, wie man es mir damals eingeimpft hat, aber bei mir war das so, und ich weiß noch, so ganz rigoros, so, Ausschreiben machen wir nicht. So, okay, haben wir das wirklich fundiert, war gar nichts fundiert, aber es war halt so eine Haltung.
Es gibt einfach diese Vorurteile, ne? Also gerade auch, wie du meintest, so mit den Bieterfragen, da haut man das in so ein Portal rein und dann antwortet ein Computer oder.
Ja, genau, so fühlt sich's halt vielleicht manchmal an. Ja.
Deshalb mache ich ganz oft diesen Perspektivwechsel und ich versuche mir vorzustellen, wie läuft es denn gerade beim Auftraggeber ab? Wie viel Zeit haben die schon investiert, bevor diese Ausschreibung kam? Wie ist überhaupt diese Leistungsbeschreibung entstanden? Wie reagieren die, wenn ich denen halt so eine Bieterfrage da wütend ins Portal haue, ne, hacke? Und das hilft total, diese Menschlichkeit einfach nicht zu verlieren. Weil man kann ja auch eine nette Bieterfrage stellen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber es gibt auch solche und solche Ausschreibungen. Also wir haben ja auch schon vieles gesehen jetzt. Und es gibt manche Ausschreibungen, die machen wirklich einfach keinen Spaß, weil da liest sich die Leistungsbeschreibung schon einfach nicht gut. Die ist schon total kompliziert geschrieben und ellenlang. Und also es ist einfach nicht so menschlich, wenn wir bei dem Wort bleiben. Und manche sind aber halt da auch sehr menschlich. Manche sind sehr anders und da erkennt man sofort, nee, auf der anderen Seite sitzt jetzt Mensch, es gibt solche und solche.
Zumal wir ja auch schon bei Ausschreibungen über eine Markterkundung vorplatziert wurden und dann ist Ausschreibung sowieso was ganz anderes in dem Moment nämlich, wo sie geschlossen passiert. Also wo nur wir und noch drei andere, noch vier andere dann zu einem Angebot gebeten werden und wir da durchaus auch schon in Dialogen waren und dann hieß ja, wir können jetzt noch so lange sprechen, bis die Ausschreibung online ist, aber lasst uns mal noch das ein oder andere klären, weil wir hätten euch gerne dabei. Oder umgekehrt, wir auch schon, kann ich mich erinnern, hier Tourismus-Sektion, wo wir gefragt wurden, teilzunehmen, geschlossene Ausschreibung, wir gesagt haben, sind wir nicht dabei, weil ihr habt keinen Budgetrahmen angegeben. Es war, glaube ich, nicht zu unkonkret und das Timing war zu knapp. Wir hatten ein paar andere Sachen auf dem Tisch. Und wir konnten dann aber auch, glaube ich, wertvoll für das Gegenüber begründen, warum wir nicht dabei sind. Und ich glaube, die fragen uns wieder an irgendwann. Aber wir konnten halt auch mal erklären, anstatt einfach nur nicht teilzunehmen, warum wir nicht teilnehmen, weil wir hätten gut gepasst. Da ging es um Kinder-Jugend-Kommunikation vom Tourismus, von der Tourismusregion. Ja. Und das ist halt schon, das ist ja auch eine beidseitige Geschichte, dieses hürdevolle Kommunizieren, sage ich jetzt mal so.
Ja, und man muss sich ja auch gar nicht immer wegducken, nur weil man jetzt der Dienstleister ist, sondern der Kunde profitiert ja auch davon, wenn man mal ganz transparent sagt, was an dieser Ausschreibung nicht okay ist. Und das geht in einer geschlossenen Ausschreibung natürlich ein bisschen besser als in einer offenen Ausschreibung.
Ja, ja.
Aber nichtsdestotrotz, wenn wir, ich springe nochmal zurück zu dem Thema Vorakquise, wenn wir es schaffen, dass die Kunden uns auf dem Radar haben, dann fragen sie uns zum einen für diese geschlossenen Ausschreibung an, ne, Direktvergabe für 100.000 Euro hier in Bavü, total möglich. Und damit qualifizieren wir uns ja für diese großen europaweiten Ausschreibungen. Das heißt, wir können jetzt schon mal ein Testprojekt machen, der Kunde lernt uns kennen, wir können ein bisschen zeigen, wie toll, wie sympathisch wir sind. Und dann ist die große Ausschreibung halt auch noch stärker in Reichweite.
Ja. Vielleicht kannst du auch nochmal für die sich da so gar nicht auskennen, nochmal darlegen, wer schreibt denn aus? Wer muss denn in Deutschland ausschreiben? Wer? Das sind ja auch mehr, als man manchmal so denkt, sage ich jetzt mal, an Gewerken. Kannst du das so clustern, grob?
Ja, also es sind nicht nur die Ministerien und die Kommunen, daran denkt man ja als erstes, politische Kommunikation ist jetzt nicht so mein Ding, sondern es sind die ganzen Verkehrsbetriebe, die Deutsche Bahn, die SSB, BVG, wie sie alle
heißen. Krankenkassen?
Die müssen auch ausschreiben, alle Krankenkassen. Und es gibt, wie viele Krankenkassen gibt es in Deutschland?
Ich müsste es nicht, weiß aber nicht. Viele.
200?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh, okay.
Man konnte eine Zeit lang scheinbar sehr einfach eine Krankenkasse gründen.
Okay. Ja, und jetzt ist die große Diskussion, ob nicht eine für alle reicht. Aber gut, anyway. Ja.
Genau, Krankenkassen, jetzt schaue ich gerade mal meine Liste durch. Alles, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, also Unikliniken, städtische
Universitäten
Krankenhäuser.
Universitäten ja auch generell.
Genau,
ja.
Universitäten. Mhm. Dann noch das Thema, genau, Bildung haben wir schon. Was haben wir noch? Ja, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Okay, reicht ja
aber
auch. Aber
es ist schon ein großes Umfeld. Ja, ist schon ein großes Umfeld.
Und auch gerade für Agenturen, die halt eher Produkte verkaufen, eher Imagekommunikation machen, ist da natürlich auch was dabei. Also man muss sich gar nicht in diese gesellschaftspolitische Kommunikation wagen, sondern auch da kann man halt schöne Projekte machen für eine Techniker, für AOK.
Ja, zumal dann auch, also wir haben ja diesen Spezialfall mit der sehr Zielgruppenspezialisierten We Are Family und dann aber auch der produktspezialisierten Dot Adopt, die sich dann nur im Eventbereich tummelt. Und auch da, also du findest halt sowohl Themen, die passen sehr gut für uns in der We Are Family, als du findest dann aber auch Themen, die produktspezifisch sind, weil es geht ganz explizit eben um einen Messestand und so weiter. Ich kenne die Antwort, trotzdem nochmal die Frage für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe keine Referenzen, was tun? Weil das ist ja mit eins der größten Probleme und Herausforderungen, die man hat. Auch manchmal bei uns, dass wir es durchlesen und sagen, Referenzen bringen wir nicht mit. Dann ist es für uns im Moment, weil wir einen sehr guten Inbound haben, auch okay zu sagen, naja, wir verzichten an der Teilnahme. Aber es gibt ja auch andere Mittel und Wege, wenn man sagt, man will aber trotzdem mitmachen, Antonia.
Schön, dass du das Thema Referenzen ansprichst. Mhm. Das als Geschäftsführerin, Chapeau. Referenzen ist echt kein Geschäftsführerthema. Ich laufe da immer gegen geschlossene Türen.
Oh nein, wir beschäftigen uns da viel damit.
Ich habe das Gefühl, wenn ich das auf LinkedIn poste, es interessiert niemanden. Wenn ich es in meinen neuen Newsletter packe, ich habe einen neuen Newsletter, interessiert es niemanden.
Auch übrigens einen guten Newsletter, weil ich habe ungefähr 30 abonniert. Ich lese keinen, deinen lese ich. Weil da halt, ja, nein, das ist nicht geschleimt, aber da steht halt einfach mal was drin, was man brauchen kann. Also und nicht nur blub blub und meine Marke ist toll, sondern strategische Handlungsempfehlungen, was kann ich tun, was brauche ich. Ja,
genau. Ja, das war das Ziel, dass ich nicht noch so ein Laber-Rhabarber-Newsletter habe, sondern einen, den man sich vielleicht sogar speichert, ausdruckt, was auch immer man damit machen kann. Aber das Thema Referenzen habe ich deshalb als ersten Aufhänger genommen, weil das ist dein Intro in die Ausschreibung. Wenn du keine Referenzen hast, dann brauchst du nicht teilnehmen.
Mhm. Und wenn du trotzdem, ist ja auch ganz oft eine Formalie.
Ja, total. Also die sortieren ja tatsächlich, da erstens danach haben die alles ordentlich ausgefüllt, ne, irgendwie eine Unterschrift vergessen oder die Betriebshaftpflichtversicherung wurde nicht mitgeschickt, dann bist du schon mal raus und dann in der nächsten Stufe halt die Eignungsprüfung.
Ja.
Passen die Referenzen? Ja. Und sind sie besser als alle anderen und laden wir sie deshalb ein? Und da unterscheidet sich tatsächlich, werde ich eine Runde weitergelassen oder nicht. Mhm. Und für alle Agenturen, die diese Referenzen noch nicht haben, ne, Henne-Ei-Prinzip, kann ich nur empfehlen, baut Partnerschaften auf. Also schaut, das habt ihr ja auch schon gemacht, schaut, mit wem kann ich mich zusammentun, weil die machen genau das, wo ich hin möchte. Mhm. Oder die haben einfach nur einen öffentlichen Auftraggeber. Ne, manchmal hast du ja das Kriterium drin, du musst schon mal einen öffentlichen Auftraggeber gehabt haben. Man kann sich auch Referenzen leihen, das heißt dann Eignungsleihe. Dafür nutzt du einfach eine befreundete Agentur, mit der solltest du dich wirklich gut verstehen, dass es dann, wenn man den Job hat, auch kein Ärger gibt. So, du hast aber 5 Euro mehr verdient als ich. Und dann leihst du dir die Referenz oder du leihst dir Personal, weil jemand einen besonders tollen CV hat, der hat schon schöne Sachen gemacht. Man muss da irgendwie schon kreativ sein, also ohne zu lügen natürlich.
Und deswegen ist es nämlich auch ein GF-Job, also zumindest mal in unserer Größenordnung, weil es geht am Ende vom Tag darum, auch, sag ich mal, Partnerschaften zu schließen oder zu haben, vernetzt zu sein, um selber nicht alleine in zum Beispiel Ausschreibungen, Pitches etc. dazustehen. Und immer öfter sind ja die Ausschreibungen nicht absolut isoliert gedacht, sondern es geht dann halt um eine Kommunikation und vielleicht um eine Underground-Bespielung oder um ein pädagogisches Lernmodul und die Kommunikation zu diesem Thema. Und dann brauchst du halt vielleicht den Spezialisten, der dir dieses Segment zuliefert, genauso wie du dann dich selbst brauchst, der das andere kann. Und ich glaube, das ist was, also wir haben, ich müsste mich jetzt korrigieren, Janika, aber ich glaube, das Thema Referenzen ist bei uns mittlerweile sehr gut aufbereitet. Also wir sind sehr, sehr fit, auch weil wir die Webseite neu gebaut, strukturiert haben, etc.
Ja, wir sind insgesamt aber da einfach, glaube ich, strukturierter geworden. Also auch natürlich auch viel dank KI natürlich mittlerweile, aber die Begriffe, die in der Leistungsbeschreibung verwendet werden, die einfach auch dann für die Referenzbeschreibung zu nutzen, dass der Kunde sich da wiederfindet, also auch sowas. Da sind wir einfach auch schlauer geworden.
Ja, auf jeden Fall. Oder wir waren halt schon immer schlau, weil wir halt so neu gegründet sind, dass wir es halt gleich richtig gemacht haben.
Okay, dann vielleicht nur ich jetzt in den letzten 6 Monaten.
Ja, aber wie viel man in 6 Monaten lernen kann, oder? Also wenn man jetzt zurückblickt, so, oh Gott, so haben wir das früher gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, ich finde, die Referenzen sind schon so mit, das ist, und das ist ja auch was jetzt für die Webseite oder auch für dann jetzt Social, wenn wir es aufbereiten, das macht ja auch irgendwie stolz. Also wir haben ja, immer, also wir haben nur Arbeiten, auf die wir stolz sind. Und dann ist es ja auch schön, die schön zu präsentieren, etc. Was ich noch einen wichtigen Tipp fand aus dem Workshop mit dir und ich das mir immer überlegt hatte, aber der Workshop dann für mich der Impuls war, es auch so zu machen, ist dieses Aufgleisen von Referenzen. Du hast ja oft die, also bei uns ist so, dadurch, dass wir ganze Programmentwicklungen machen, von Bildungsprogrammen zum Beispiel, gibt es bei uns nicht eine Kampagne, sondern bei uns gibt es vielleicht 20 Kampagnen und noch ein Unterrichtsmodul und eine Fortbildungsreihe, einen Podcast und alles. Und dass du damals gesagt hast, ja, das ist alles ein einzelner Referenzcase. Also bereitet den Podcast als eine Referenz auf und die Lehrerhandreichungen als eine. Aber es muss halt letztlich, damit ihr spezifischer auch die Referenzen anbieten könnt. Ja. Da haben wir schon, den Tipp haben wir schon beherzigt mitgenommen und das auch so gemacht für unsere zwei, drei größten Projekte, dass man nicht immer versucht, nur das eine große Projekt auf eine Slide zu klatschen, sondern da halt einfach bis zu 10 Cases draus machen aus einer Referenz, auch mittlerweile mit sehr gutem Gewissen.
Ja.
Wir sagen, jedes Teilprojekt ist auch entsprechend groß für sich genommen, sage ich jetzt mal. Ja.
Ja, und du kannst es dann so baukastenprinzipmäßig halt einfach schön zusammenpacken. Mhm. Und Janneke, habt ihr das jetzt auch schon in den Projekten so etabliert, dass dieser Case immer mitgedacht wird und dass die Teams das quasi automatisch erstellen, wenn man gar keine Arbeit
damit hat? Quasi automatisch, würde ich jetzt nicht sagen, mitgedacht.
Ja? Ja, also es ist mittlerweile sind die Dinge Teil, wir zählen das ja dann der Corporate-Kommunikation zu, weil wir die Dinge dann ja auch in Social platzieren, auf der Website platzieren und dann ist es, wir arbeiten mit A-Work zum Task-Planning, dann ist es da schon für die Projektleiter ein festgelegter Baustein, den sie abarbeiten müssen in ihrer Hierarchie. Das heißt, zum Schluss müssen sie an die EU kommen oder an unseren Content-Creator, dann die und die Informationen spielen. Dort wird dann wiederum entschieden, was macht man jetzt damit, und aus diesem Meeting leitet sich dann letztlich auch das Referenzdeck ab, weil es kommt ja auf die Website zeitgleich, wie es dann in das Deck bekommt. Am Anfang waren wir da immer noch so ein bisschen hinterher, weil wir hatten mehr Referenzen auch aus Altzeiten, die wir dann noch aufbereiten mussten. Ich weiß, müsste man zu Janneke gucken, wie aktuell unser aktuelles Referenzdeck ist, aber ich glaube, alle aktuellen Referenzen sind da schon drin, oder?
Also wir haben sie zumindest alle in Textform beschrieben, sodass sie für öffentliche Ausschreibungen, wo wir oftmals das nur in so ein Formular einspeisen können, dass wir es dafür haben in Text. Es ist noch nicht alles unbedingt in Präsentationsform aufbereitet, aber das ist ja dann auch immer schnell gemacht, wenn man der Text irgendwo ablegt und man weiß, um was ging es da eigentlich.
Ja, wir haben mittlerweile halt aber wenigstens auch mal übersichtliche Listen zu dem Thema. Also wir haben halt, wir wissen mittlerweile, für welchen Kunden haben wir welches Projekt gemacht, in welchem Jahr.
Mit Text, was waren die Leistungen
und so. Weil wir eben auch für die Website, jetzt blinzel ich zu Lisa, weil Lisa darf ja da an dem wunderschönen Projekt mitarbeiten, weil wir auch für die Website Highlight Cases definiert haben, die man vorne sieht, welche, die wir überhaupt auf der Website haben wollen, und andere, die wir depriorisieren und sagen, na, die ziehen wir halt raus, wenn es mal wirklich ganz spezifisch passt.
Ja.
Aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf der Website, weil das wird zu crowded, und wir haben dann schon 14 Mal Spielware gezeigt. Genau. Dann glaubt man uns auch Spielware.
Ja.
So. Und wir haben jetzt ja eben auch die Herausforderung, dass dadurch, dass wir, gibt es vielleicht nochmal eine eigene Folge, jetzt auch für international mehr tun. Also wir entwickeln uns quasi zur Zentrale unseres eigenen Netzwerks. Das war in der Vergangenheit nicht so. Wir jetzt ja auch nochmal eine ganz andere Referenzdichte bekommen, weil jeder Markt bringt ja seine eigenen Referenzen mit. Und das das wird ja verrückt jetzt. Also wir können ja jetzt nochmal ganz anders zugreifen, weil wir jetzt auch quasi aus anderen Ländern Cases bringen und zeigen können. Das hilft uns jetzt bei einer rein nationalen Ausschreibung vielleicht manchmal weniger, aber gerade in einem Pitch-Deck, also es gibt halt eigentlich auch, also muss man wirklich so sagen, ohne da arrogant zu wirken, gibt nahezu keine Brand, für die wir weltweit nicht schon mal gearbeitet haben irgendwo, und dann schafft es natürlich schon Vertrauen, weil du dann halt bei einem Pitch, den du in, was haben wir jetzt gerade, Italien betreust oder Australien, USA haben wir gerade, dann halt auch sagen kannst, naja gut, wir haben für euch halt schon gearbeitet in und dazu braucht es aber halt auch wirklich eine gute Datenbank. Also und dazu musst du selber ein bisschen Übersicht bekommen. Und immer dann, wenn ein neuer Partner dazukommt oder auch bei denen einfach eine neue Referenz dazukommt, brauchen wir das halt aktualisiert. Und deswegen wird das auch nicht enden, dieses Thema, weil das einfach unser größter Pfund ist am Ende, glaube ich. Also Referenzen halte ich für total wichtig.
Ja, ich auch.
Also wirklich total wichtig. Und was wir auch haben, sind, glaube ich, dann auch Lebensläufe mittlerweile abgelegt von allen.
Ja, das wird ja auch ganz oft abgefragt, und dass wir das mittlerweile abgelegt haben. Wobei da auch jedes Mal der Fokus angepasst werden muss. Mhm. Also manchmal, und das ist eben bei den Ausschreibungen, wo sehr explizite Positionsbeschreibungen, mhm, wo du auch eigentlich schon denkst, naja, nehmt doch jetzt eh die Bestandsagentur wieder.
Aber es fehlt nur noch der Vor- und Nachname, alles andere steht schon.
Ungefähr so, ne? Da muss man schon ein bisschen abstrahieren und sagen, naja, die Position, die heißt halt auch überall anders. Ein Konzeptioner ist nicht überall ein Konzeptioner. Was muss der wirklich können? Was wollen die eigentlich von dem, von der?
Social ist das auch oft so.
Social,
ne?
Genau, mhm, das ist ganz schwer, finde ich. Das heißt, bei Lebensläufen können wir nicht ganz so standardisiert in die Tasche oder die Schublade langen, wie bei Referenzen jetzt, da müssen wir schon immer nochmal ran. Aber ja, also jeder Mitarbeiter hat seinen Lebenslauf bei uns abgelegt und den können wir dann nutzen. Aber da muss man immer ran.
Ja. Aber ich finde es super, dass ihr halt in Datenbanken denkt, ja, ne, dass ihr das alles zentral organisiert. Es gibt eine Datenbank mit Tags, dort ist alles abgelegt, zumindest die Standards, und dann kann, genau, man es immer individualisieren. Also das ist auch das, wo ich mit meinen Agenturen, die ich, ja, betreue, hin möchte, mhm, dass dieses Verständnis aufgebaut wird. Was brauche ich eigentlich als Setup, wenn ich gute Sales machen möchte? Mhm.
Also ja, da, überhaupt. Du, mhm, hast ja wahrscheinlich schon die Herausforderung, dass überhaupt Sales ja schon was ist, was unbekannt ist. Da haben wir in der ersten Folge ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das die erste Entscheidung war, die ich eingestellt habe, als ich anfangen durfte, damals noch unter Full Moon, selber zu schalten und zu walten. Und dass das aber bis heute noch nicht überall angekommen ist. Jetzt ist aber dadurch, dass, sage ich mal, KI jetzt gerade reinrauscht und auch man generell einfach fühlt, dass viele Agenturen sich eher im Abbau als im Aufbau befinden, ist es schon so, glaube ich, dass man da plötzlich, oder was heißt plötzlich, aber dass das jetzt schon eher auf Interesse stößt. Früher hat man halt gesagt, wir sind da, das muss reichen. Mhm. Weißt du, so
oder
ein bisschen.
Ich kenne halt ein paar Leute, genau, und da kommt immer genug rein. Ich habe ganz, ganz viele Agenturen, die sich bei mir melden, gerade so ältere Agenturen, mhm, die es schon eine ganze Weile gibt, hauptsächlich Kreativagenturen, die sagen, das lief immer gut, ne? Unser Geschäftsführer ist gut, mhm, vernetzt und der, mhm, geht dann auf die einzelnen, ja, Events und der bringt dann halt einfach immer Jobs mit. Und das klappt jetzt aber nicht mehr so, mhm, gut.
Ja, und es ist nicht nur der Markt, der sich ändert, es ist auch der Geschäftsführer, der einfach älter wird, ja, und der halt einfach auch sein Kontaktnetzwerk verliert. Also du wirst jetzt deswegen halt nicht eine fancy Social-Ausschreibung bekommen, selbst wenn du es abwickeln kannst und sie haben willst, nur weil dein Geschäftsführer mal früher ein Kreativer war, der gut vernetzt war. Also das kommt, ja, halt auch mit dazu. Ja. Das ist einfach so ein ganz
das
normaler Alterungsprozess.
Auf eine Person ja, sozusagen zu verlagern, ist eigentlich ja auch der Fehler. Also was auch noch ein Element ist, was finde ich noch, wo wir noch im Prozess sind, das zu standardisieren, ist aber das noch das Thema, dass wir auch am Anfang im Screening schneller werden zu beurteilen, ob die geforderte Leistung mit dem verfügbaren Budget überhaupt machbar ist. Und das einfach schneller noch zu sehen. Ja. Also dass wir sagen, wir haben für gewisse Leistungen gibt es bei uns eben diese Pakete, die kosten nun mal so und so viel, dass wir das viel schneller mal kurz so über den Daumen peilen können, ob das, mhm, überhaupt hinkommt. Bevor wir schon quasi in die Entwicklung gehen, in das Konzept gehen, in die grobe Kostenkalkulation und dann am Ende feststellen, es würde schon gehen, vielleicht schwierig, vielleicht geht's gar nicht, dass man das vorher schon macht. Das ist, glaube ich, noch der letzte Standardisierungsschritt, den wir, glaube ich, noch machen müssen, um da noch schneller zu sein, oder?
Ja, und das ist jetzt ja eigentlich gerade das große To-Do. Also wir denken ja schon in Abteilungen und wir haben Abteilungen, wenn wir jetzt an Audience Insights denken, also Marktforschung und auch an Social, die sind schon sehr stark in Preispaketen, mhm, die wissen Kosten pro Reel, Kosten pro Befragung, pro Panelist etc. Das war aber auch ein Weg dahin. Ja. Also das war im Rahmen der Abteilungsentwicklung, Aufbau, einfach auch eine Vorgabe von uns zu sagen, das müsst ihr haben, da müsst ihr hin. Haben aber noch nicht alle Abteilungen, so wie wir es uns, mhm, wünschen würden. Und dadurch kommt es natürlich dazu, wenn wir kombinierte Leistungspakete haben, man dann trotzdem immer noch ein bisschen rotiert. Und da möchten wir das ja auch alles in unserem Agenturtool eingepflegt haben, dass man dann nur noch zusammenklickt und solche Geschichten. Ich glaube, da ist man auch nie fertig. Ja. Also fertig. Aber da sind wir schon sehr standardisiert. Das ist uns schon wichtig, dass wir da einfach nicht, also dass wir da halt einfach keinen Pace verlieren auch, weil Pitcharbeit, du hast vorher so nett nebenbei gesagt, hat man halt dann immer so nebenher gemacht, mhm, und wir sind ja mal per se keine Agentur, die über die Nacht hinweg arbeiten will und sehen das auch nicht mehr als das Arbeitsmodell der Zukunft, sondern wir wollen halt lieber irgendwie effizient und schlau arbeiten und dazu gehört halt einfach, eine gute Standardisierung, mhm. Mechanikmachung dann nachher, mhm. Die es dazu braucht und wo wir gut unterwegs sind. Manchmal nervt es uns, weil wir hätten es natürlich alles morgen gern schon fertig. Ja. Manchmal nervt es uns auch, weil natürlich durch den Wachstum, durch neue Mitarbeitende dann auch wieder dann doch ein bisschen Wissen verloren geht. Jetzt mal gucken, was uns auch KI geben kann im Sinne des Wissensmanagements und wie man uns da noch weiter unterstützen kann oder auch in der Automatisierung. Aber ich finde es auch total spannend, Dinge effizienter und logischer zu machen. Wir hatten jetzt zum Beispiel die letzten, deswegen war ich mit deinem Newsletter gerade so in Steilvorlage, unser Newsletter hat ausgesetzt, über Monate mittlerweile.
Oh nein.
Ja, wirklich schade, weil der war gut, als er da war. Wir hatten keine Kapazitäten mehr dafür und uns fehlte lange Zeit jetzt der Knowledge Hub. Das ist quasi bei uns ein Bereich auf der Webseite, wo wir sehr, jetzt benutze ich Tessas Unwort snackable, sehr angenehm Content aufbereiten, der sich aber aus unseren Studien speist. Also du findest dann da wirklich for free Studien, Content-Beiträge,
Zielgruppen-Insights.
Also das ist kein interner Knowledge Hub, sondern das ist extern und...
Genau. Und deswegen haben wir dann oft den Newsletter, dann war keine Kapazität da, dann haben wir den Newsletter fallen lassen, weil wir gesagt haben, wir haben ja auch kein Knowledge Hub und der muss nachher eigentlich sich daraus speisen, den befeuern, darauf verweisen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Und sind jetzt aber gerade total unzufrieden. Ich bin total unzufrieden, weil ich sage, also das fehlt halt einfach in diesem Lead-Life-Cycle der Newsletter, weil wir pushen von allen Seiten rein, Key-Accounter, Sales etc. Die Datenbank füllt sich. Aber bis auf die wir schaffen, selber zu kontaktieren über unser Sales-Team, passiert halt mit dem Rest nichts.
Wird nicht nachverfolgt.
Und das ist halt schade, weil wir haben auch mit HubSpot, sage ich mal, ich empfinde das als Marktführer aller Tools, wenn es um auch Vertriebs-Lifecycle geht.
Ich habe auch HubSpot.
Ja, genau, aber wir schaffen es nicht, dieses eine Toolchen, diese eine Mechanik, nämlich den Newsletter, jetzt gerade noch anzubinden. Und da haben wir uns jetzt auch wieder mehr Pace fürs Quartal 4, weil in dem ist ja immer so wenig los, fürs Quartal 4 gesetzt zu sagen, na, da wollen wir jetzt nochmal richtig pushen, weil da wollen wir 26 einfach dann auch die Lücke schließen. Also wir denken schon stark in Ökosystem, Mechaniken, was aber auch daran liegt, dass wir das bei Kunden auch so machen. Wir haben ja zwei Portale, da bedienen wir auch alle Newsletter, wir bewerben Events, wir bewerben Fortbildungen.
Da denken wir auch den ganzen Funnel.
Stark KPI-driven, dann ist klar, dass wir es für uns selber halt auch so tun.
Das ist gar nicht so klar. Ich sehe das ganz oft, man macht für Kunden den Job und für sich selber kriegt man es irgendwie nicht auf die Kette.
Ja, da haben wir auch, also jetzt mal weg von Sales, auch hart lernen müssen im Marketing, weil wir, also in unserer Corporate kommen, weil wir lange dachten, völlig Banane im Nachgang. Wir dachten, wir stellen eine Person ein und die eine Person, die ist nachher eigentlich das, was bei uns im Haus der Social Media Manager, der Performance Marketing Manager, der Content Creator, der Stratege und der Konzeptioner
ist. Und der PM.
Und der PM, genau, vor allem der PM.
Und also gut, oder?
Genau, so. Also sie oder er, bei uns waren es nur sie bis jetzt, sind kreativer und operativer und auf der kreativen Ebene dann aber auch alle Rollen, die wir im Haus haben. Und es hat mehrfach nicht geklappt.
Komisch.
Und dann haben wir irgendwann uns mal hingesetzt und gesagt, okay, wie machen wir es denn, wenn wir uns so wichtig wären wie ein Kunde?
Mhm. Und ja, das weiß ich noch. Die Frage hast du gestellt.
Ja. Und natürlich brauchst du dann aber auch eine Teamstärke, die das abbildet. Also du musst natürlich das auch auf Köpfe verteilen können, die da sind. Weil du kannst jetzt nicht exklusive, jetzt müsste ich lügen, aber wir haben gerade 5 oder 6 Leute in der UCOM, die sich um die UCOM gemeinsam kümmern. Also es sind Janika und ich. Wir haben einen Content Creator mit einer halben Stelle drauf. Das ist viel. Mhm. Mal schafft er mehr, mal schafft er weniger auch. Lisa guckt gerade mich so zweifelnd an, weil es ist nämlich Lisa.
Glückwunsch.
Genau, mit einer halben Stelle gedanklich drauf. Wir haben Social mit einer halben Stelle drauf. Da ist auch nochmal der Head of so ein bisschen dabei, weil UCOM ist schon nochmal ein bisschen spezieller dann auch. Und haben da jetzt ein Team gebildet, das auch über Budget verfügt und die wirklich nur auf unsere Marke einzahlen. Ja. Und da auch wirklich hochstandardisiert arbeiten. Also da ist es wirklich auch so, dass wir also Redaktionspläne, Contentpläne, alles auch schon weit im Voraus sehen haben, abnicken, wir auch schon auf eine Messe, die stattfindet, die Sales im Quartal 3 besucht, dann schon wissen, welche Studien wir vorbereiten, welche Contentbeiträge wir daraus generieren, damit der Kunde, den die Gabi vielleicht anspricht auf einer Messe, auf unserer Website auch passenden Content findet.
Ja.
Und das macht total Laune, das für dich selber zu machen.
Das ist echt gut.
Weil du musst ja mit keinem Kunden reden. An der Stelle auch total angenehm, weil du kannst halt auch einfach mal schnell machen, ohne viel Diskussion.
Ja, stimmt. Aber du brauchst natürlich auch Budget dafür.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, mit den Agenturen, mit denen ich spreche, ist genau das die Schwierigkeit. Ich muss erstmal eine Stelle schaffen, also mir aus den Rippen schneiden, die das tatsächlich machen kann. Oder eine halbe Stelle oder zwei Stellen, je nachdem, wie viel man braucht. Und die verdienen ja erstmal kein Geld.
Die verdienen erstmal kein Geld, aber am Ende kackt die Ente, passt nicht, aber es ist auch das Henne-Ei-Prinzip.
Ja.
Also du musst halt dann 5% nehmen von jeder Person, egal, aber du brauchst einfach schon und du musst dann vielleicht auch eine Auswahl treffen, dann ist es kein Podcast, den du bedienst und es ist vielleicht nur LinkedIn und kein Instagram oder was auch immer. Und so haben wir auch ausgewählt. Wir bespielen zum Beispiel TikTok nicht fokussiert, weil wir sagen, schaffen wir einfach nicht noch gut zu machen. Wenn wir es nicht gut machen, lassen wir es lieber. Und jetzt haben wir langsam angefangen, mal so ein paar Beiträge zu recyceln. Wir wissen, recyceln ist keine gute Idee, aber um einfach mal ein bisschen zu vertesten. Und ich glaube, du musst halt einfach dich selbst als Kunden sehen. Dann sehe dich nur als sehr kleinen Kunden am Anfang. Mhm. Aber du kannst nicht gar nichts machen, weil dann stirbst du in Schönheit oder wie heißt es? Also dann ist es schwierig.
Ja. Und was würdest du empfehlen, womit sollte man starten? Also was sind die Must-Haves für Sales, für Vertrieb, wie auch immer wir das nennen, Inbound, Outbound? Wo sollte man da den Schwerpunkt legen, wenn man wirklich gerade erst anfängt?
Also Inbound und Outbound, ich werde oft immer gefragt, was meinst du denn mit Inbound, was meinst du denn mit Outbound? Manchmal sind es auch Kollegen im Haus, die mich das fragen, weil ich ein bisschen nervös, wenn ich so Fragen kriege. Aber vielleicht nochmal für alle draußen, die nicht so in der Agentur oder auch in der Vertriebswelt zu Hause sind. Für mich ist Outbound wirklich hart und es ist vielleicht auch gar nicht korrekt so, aber wir nehmen das wahr als auch Cold Calls machen etc. Also wirklich frisch beim Kunden anrufen. Das lassen wir in Zukunft. Da haben wir gemerkt, auch da zeigen uns unsere eigenen KPI-Trackings, das ist Bullshit. Mhm. Das bringt nichts, weil die Leads, die dann reinkommen, sind einfach immer noch so weit weg von einer Beauftragung, weil wir müssen ja den Need da draußen finden. Der Kunde hat noch gar keinen. Und dann sind wir als Zielgruppenspezialist ja doppelt schwierig zu verstehen. Also das macht keinen Sinn mehr für uns. Ja,
oder der Kunde hat schon einen, aber die Überzeugungsarbeit, dass er dagegen was tun muss.
Genau, die muss dann der Vertrieb machen oder dann muss es sogar jemand aus der Strategie machen. Da verlieren wir viel zu viel Kraft und Zeit.
Ja.
Deswegen, wenn wir mittlerweile von Vertrieb reden, dann reden wir von inbound gerichteten Strategien. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass wir Netzwerkarbeit machen und der Kunde oder auch Kommunikationsarbeit für uns machen und der Kunde kommt dann zu uns, wenn er einen Bedarf hat. Aber wir wollen jetzt nicht einen Kunden ganz frisch kontaktieren mit, hey, wir haben eine Idee, das ist das Allerschlimmste. Hey, wir haben eine Idee, das nennt sich bei uns proaktiver Vertrieb. Da werde ich immer ganz nervös, wenn dann ganze Konzepte geschrieben werden sollen oder das eine Idee ist für einen Kunden, der aber noch überhaupt gar nichts will oder braucht. Also das geht gar nicht. Und auch dieses Cold Calling haben wir weggelassen. Wir arbeiten nur noch im Netzwerk und lassen uns Türen öffnen über unser Netzwerk. Das können dann aber auch nur eine gewisse Art von Menschen, und jetzt sind wir vielleicht auch wieder bei einer Gabi, die halt beileibe nicht nur Kaffee trinken geht, sondern die sich wirklich total sicher in ihrem Netzwerk bewegt und uns oft auch schon Wochen, Monate vorher sagen kann, wo wahrscheinlich was reinkommen wird und die auch die Dinge, die sie generiert, in einer höheren Qualität generiert in Form von wir nehmen da an keinem Pitch mehr teil oder wir haben ein Vorgespräch oder wie auch immer, die auch alle per Namen kennt und so Geschichten. Also die da total in der Netzwerkpflege drin ist.
Und die halt auch Lust hat darauf. Ne?
Genau.
Ich habe das Gefühl, dass sie auch nicht so harte Sales macht, sondern wann kommt das nächste Projekt, wann machen wir mal was zusammen,
das
sondern
ganz natürlich
einfach.
Genau. Wir sind
Spaß
nicht so desperate.
Haben.
Ja, wir sind nicht so desperate. Und das ist auch, glaube ich, was man draußen auch merkt. Also wenn es passt, passt's. Und wenn es nicht passt, dann muss es und dann darf es auch okay sein, weil hilft ja nicht. So. Und es gibt auch Kunden, an denen halten wir fest, weil die mögen wir einfach. Auch wenn da 5 Jahre nichts kommt, dann binden wir die trotzdem in unser Netzwerk ein, weil es coole Leute sind. Und da wollen wir wieder stärker hin zurück in diese Netzwerkarbeit, die Gabi macht, dass wir da vielleicht uns auch nochmal verstärken, aber dass wir da mehr investieren. Und dann ist es bei uns so, und das ist dann, glaube ich, für ganz viele noch verstörender, wir bauen eigentlich unsere komplette Corporate-Com um den Vertrieb drumherum. Das heißt, eine Gabi sagt, ich unterteile mein Jahr, waren wir früher bei Quartalen, mittlerweile sind wir eher so in Dritteln, ich unterteile mein Jahr in Drittel und ich spreche mein Netzwerk im ersten 3 Monaten oder 4 Monaten, sind es glaube ich mehr, nee 4, mit Beauty-Themen an oder ich spreche alle Beauty-Kunden an, dann alle Finance-Themen und dann alle was auch immer. Das resultiert auch so ein bisschen aus der Strategie zu sagen, ja, wo hat denn Next Generation gerade Aufwind? Also was sind Themen für Next Generation? Weil die müssen logischerweise ja was tun. Und dann geht wiederum das Unternehmenskommunikationsteam her und baut um Sales, um die Sales-Strategie drumherum, dann die Unternehmenskommunikationsstrategie.
Ja, das heißt, Audience Insights baut darum unsere
Studien. Genau, die Studien. Das ist für uns dann im Prinzip auch
Content.
Also auch unsere eigenen Studien machen wir, um es Sales leichter zu machen, weil es natürlich für Sales viel einfacher ist, mit einer hausinternen Studie zum Kunden zu gehen, in der er vielleicht auch auftaucht, nicht auftaucht, als Top-Brand, wie auch immer, für junge Zielgruppen und dann weiß, er muss da was tun oder er muss was tun, um unter die Top 3 zu kommen. Jetzt hört sich das total Zucker an da draußen, total logisch, das
super
zu verwalten neben dem Kundengeschäft ist not so easy. So, aber da brauchst du
das
auch...
Das muss man doch einfach nur aufmalen, ne? So Kreise...
Genau, so ein paar Lifecycles rechts, links und so Miro-Regel. Aber so ist der Gedanke. Also wir orientieren uns stark an der Vertriebsstrategie, die wir mal mehr, mal weniger gut einhalten können, die wir auch über die letzten Monate, Jahre haben lernen müssen, dass Sales immer sehr ambitioniert ist, also zu sagen, jedes Quartal eine Branche und wir dann zum Teil aber ein Jahr in einer Branche hängen, weil halt ja auch schön für uns viel inbound reinkam in der Zeit oder sich auch Schwerpunkte bei uns verlagern. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, boah, also wir sind halt 100% fast in Gesundheit. Jetzt im Moment würde ich sagen, oder sind schon ein paar andere Themen dabei, wie Finance, Entertainment, Lifestyle, ja, also und wir das dann auch abbilden wollen und können. Und so ist alles bei uns eigentlich roundabout Sales. Also es ist schon, ohne dass es jetzt aber drückerkolonnenmäßig wird, sondern es geht einfach drum, ich glaube einfach dran, dass du einen besseren Auftrag reingespült bekommst, als dass du ihn dir da draußen aktiv generieren kannst. Und für dieses Reinspülen musst du aber sehr viel mehr tun, als einfach nur irgendwo anzurufen. Ich glaube, das frames ganz gut. So.
Was aber natürlich, also uns auch jetzt geholfen hat, dass wir auch uns fokussiert mal nur auf Lifestyle in der Akquise oder im Vertrieb bei Gabi setzen, ist, dass es eben da weniger Ausschreibungen sind, sondern mehr Pitches.
Du magst Pitches lieber als Ausschreibungen. Habe also, ich so ein Gefühl, Janika.
Ja, also meine letzte Aussage war, Pitches sind Bitches. Ich würde sagen, ich liebe sie immer noch nicht, aber Ausschreibungen finde ich nochmal einen ganz anderen Wahnsinn. Also Ausschreibungen sind einfach unfassbar viel Aufwand.
Was?
Pitches auch. Aber beim Pitches habe ich, also die Vorteile von dem Pitch sind natürlich, dass man den Kunden ein bisschen mehr auch auf das Briefing noch beraten kann. Das ist bei Ausschreibungen ganz oft ein Pain, weil wir die Ausschreibung dann lesen und dann ist da der Anfragenkatalog und eigentlich denkst du dir, nee, würde ich anders machen. Dann darfst du aber nicht die Kühe machen, sondern du musst die Pflicht machen, weil die Pflicht wird mit anderen verglichen. In Pitches kannst du noch eher beratend ins Briefing gehen und wirklich sagen, was eigentlich vielleicht sinnvoll wäre. Du kannst ein bisschen mehr noch Spielraum im Budget erfahren. Das ist einfach was anderes, wohingegen natürlich die Kehrseite oder die Downside in dem Fall bei Pitches ist, ist einfach der Aufwand. Das ist wahnsinnig hoher Aufwand, weil du ein Konzept machst, du tanzt ja, da ja wirklich
muss,
vor.
Man muss aber auch sagen, jetzt wird's sehr metaebenig, aber es ist ja auch so, warum hat Janika die Rolle bei uns, die sie hat als Director Brand Strategy? Weil sie jemand ist, der für den Kunden wirklich das Beste rausholen will und weil sie den Kunden aktiv beraten will, auch mal gegen sein Briefing. Das muss bei uns so sein, weil wir sind Spezialagentur für junge Zielgruppen. An uns richtet man sich in 90% der Fälle mit einem Problem, mit einer Herausforderung. Und die ist meistens eher auf einer Metaebene, nämlich ich will meinen Absatz in Deutschland um 30% vergrößern. Wie mache ich das denn? Da sind wir noch lange nicht bei einer Kampagne. Und Bei Ausschreibungen ist es aber einfach die Formulierung einer Aufgabe.
Genau.
Und das ist mal einfach Janika per Typ nicht. Würden wir da jetzt noch größer sein in dem Team, dass Janika da schon sehr teuer umsieht? Nein, Janika hat ein sehr kleines, effizientes Team. Aber tolles, eigentlich müsste man für die Ausschreibung jemanden platzieren, der kein Gegenbeispielsortierer ist. Also der nicht die ganze Zeit versucht, den Kunden von rosa auf grün zu beraten, auch wenn es für den besser ist, sondern der genau nur rosa liefert. Und deswegen hast du so ein Problem mit Ausschreibungen, weil bei Ausschreibungen ist es letztlich hart Dienst nach Vorschrift, sage ich jetzt mal, und weniger das kreative Feuerwerk. Und wenn, dann nur als Add-on mitgeliefert, um zu zeigen, man könnte das auch, sage ich jetzt mal. Aber du solltest schon in der Bahn bleiben,
oder? Oder im dritten Schritt.
Jein.
Anton ist nicht zufrieden.
Ich bin noch nicht zufrieden mit der, in welche Richtung sich das hier gerade entwickelt. Also was natürlich stimmt, ist, dass du an dem Briefing nichts ändern kannst. Wenn der Kunde in einer öffentlichen Ausschreibung das so brieft, dann möchte der das auch so haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja dazwischen noch Spielräume. Also du musst es natürlich schaffen, dass du dieses Briefing erstmal akzeptierst und nicht in so eine Abwehrhaltung gehst, ja, das Briefing ist ja eh blöd, ich würde es ganz anders machen. Mhm. Und wenn du das hinkriegst, dann merkst du, wie viel Kreativität da drin stecken kann. Du hast, also ihr als Spezialagentur habt vielleicht eine ganz andere Herangehensweise an eine Kampagnenentwicklung, als das eine Kreativagentur hätte oder als das eine PR-Agentur hätte. Mhm. Also wenn man diese drei Extreme mal in eine öffentliche Ausschreibung gehen lassen würde, dann müsste man sich jetzt auf die Kundenseite setzen.
Ja.
Und dann würde man auch sehen, so krass, also die Ergebnisse sind vielleicht ähnlich, alles hoch kreativ. Aber die Herangehensweise, also wie die einen Insight entwickeln, ihr würdet vielleicht eher noch eine Studie machen oder auf eure Studien zurückgreifen oder noch eine Marktforschung machen. Eine Kreativagentur entwickelt ganz anders einen Insight und schaut eher, dass es irgendwie fancy ist oder dass es irgendwie hängen bleibt. Eine PR-Agentur würde auch wieder ganz anders rangehen. Mhm. Also da gibt es schon tatsächlich Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz muss man sich dann die Bewertungsmatrix anschauen und prüfen, okay, diese 10 Punkte werden bewertet. Wie schaffen wir es in diesen 10 Punkten, überall die maximale Punktzahl zu bekommen? Und dann noch was on top setzen.
Ja. Mhm. Und dieses on top setzen ist eben das, was es dann halt, man macht zuerst die Pflicht und die ist ja schon also sehr aufwendig und dann noch die Kühe. Bei Pitch kannst du gleich in die Beratung gehen. Aber ich stimme dir total zu. Also ist auch gar nicht, dass ich sagen möchte, dass ein Briefing vielleicht einfach irgendwie doof ist oder so.
Also wir wollen schon Briefings haben für alle Kunden und Kundinnen, die dann draußen
auch in Ausschreibungen, wenn die Anforderungen, also da sage ich gar nicht so, die sind ja falsch, die bräuchten was ganz anderes. Manchmal auch, aber tatsächlich auch aus dem Hintergrund, dass ich ja auch gar nicht das Big Picture kenne, weil das Big Picture gar nicht beschrieben wurde oder das Big Picture gar nicht transparent ist oder man das nicht versteht, weil man ja halt eigentlich in der Ausschreibung dann einen Teil liefert. Und das finde ich sind auch nochmal die schwierigsten Ausschreibungen, wenn du sowieso nur ein Teil bist. Also wenn du beispielsweise nur die Kampagne machst, aber vorher nicht irgendwie die Strategie oder die Studie dazu gemacht hast oder eben nur so Einzelteile machst, die finde ich besonders schwierig, die Ausschreibungen, weil da ist noch so viel unklar und da hast du eigentlich keine andere Wahl, als Dienst nach Vorschrift zu machen, aber der ist ein bisschen so ins Schwarze rein.
Ja. Und du kennst ja auch die Agenda des Entscheiders.
Ins Blaue rein. Ins Blaue rein.
Oder ins Schwarze Loch.
Du weißt ja auch gar nicht, was ist bei denen intern los? Haben die gerade einen großen Change-Prozess?
Genau.
Wie wollen die EntscheiderInnen, worauf kommt es ihnen an? Haben die noch eine Hidden Agenda?
Eben,
was
genau.
Ist da eigentlich los? Und das ist tatsächlich die Schwierigkeit, das dann in dem Briefing zwischen den Zeilen zu lesen, ist jetzt nicht so einfach, weil man weiß ja auch gar nicht, wie lange haben die denn an diesem Briefing gearbeitet?
Eben.
Arbeiten die schon seit einem Dreivierteljahr an der Leistungsbeschreibung mit den ganzen juristischen Abstimmungen und das Briefing hat auch schon so lange gedauert. Wieso ist das Briefing so? Ne? Vielleicht war es ja vor einem halben Jahr noch ganz anders.
Ja.
Das weiß man ja alles nicht.
Da hatten wir tatsächlich einen Kunden in jüngster Vergangenheit, das fand ich sehr, sehr gut, weil da es war auch eine geschlossene Ausschreibung und da hatten wir dann auch, aber eigentlich dafür, dass es ein sehr konkretes Briefing war, eigentlich was anderes beantwortet, was anderes geliefert. Aber das war dann von dem Kunden eben sehr, sehr fair, fand ich, weil der sagte dann, das finde ich total spannend, was er sagt, das ist auch total nachvollziehbar, aber ich erkläre euch jetzt mal, warum das bei uns so und so ist. Und das fand ich einen super Dialog.
Mhm. Mhm.
Und das war für uns, also wir haben die Ausschreibung nicht gewonnen, aber das hatte nachher einen anderen Grund, weil wir durften nachliefern oder es wurde für alle Mitbietenden nachher nochmal transparent gemacht, weil wohl alle dasselbe Transparenzproblem hatten, wurde für alle nochmal fair gemacht und dann durften wir nochmal nachliefern. Aber ich fand das ein total tolles Vorgehen. Das hat mich gefreut. Das war die beste Ausschreibung, die ich in den letzten 6 Monaten gemacht habe. Ansonsten lieber Pitches, wobei auch bei Pitches ist es, da ist eigentlich ein anderes Problem, dass wir in den letzten Monaten oder wir uns auch nochmal entscheiden müssen, wie viel wir eigentlich wirklich geben wollen. Wie viel Arbeit man eigentlich wirklich reingibt, weil wenn da wirklich ein Konzept gefragt ist, wie viel Zeit investiert man da, was schenkt man da wirklich, weil dann war es, ich weiß nicht, waren es die Zölle von Trump, die uns, ja, die das Projekt einfach gestoppt ja, haben, weil dann gab es Lieferschwierigkeiten. Ich weiß nicht, also dann kommen lauter solche Sachen und du hast aber ewig investiert.
Das ist halt in der Pitch-Welt dann das die, in der Herausforderung, die Herausforderung. Dass genau. Halt das, und da arbeiten wir momentan dran, dass wir sagen, wir brauchen so eine Guideline für uns und für Kunden, ja. Wo drin steht, wie arbeitest du mit uns? Bis wohin geht's denn umsonst? Und ab wo geht's einfach nicht mehr umsonst weiter? Weil bei uns oft auch, und das meine ich gar nicht abwertend, aber unerfahrene, kleinere oder auch ausländische Brands anklopfen, die vielleicht einen ganz anderen Workflow in ihren Ländern haben und die sagen, ja, aber ihr liefert mir doch das Konzept umsonst, ihr macht ja die Umsetzung nachher. Ich sage, nee, wir sind eine beratende Agentur, da wird es schwierig. Und diesen Dialog auch mutig zu gehen, das ist was, woran wir jetzt wieder neu mit uns arbeiten, weil wir gesehen haben in den letzten Wochen, Monaten, wir haben ganz viel wir haben viel gepitcht, kann man schon sagen, ganz viel, aber wir haben viel gepitcht und manche dieser Brands sind dann aber so, ja, wir machen es erst nächstes Jahr, ja, wir haben Lieferengpässe, kriegen das Produkt doch nicht marktreif und so, wo ich dann so dachte, mit euch hätte ich einen anderen Modus finden müssen, wie wir arbeiten, weil ich möchte ja trotzdem bezahlt werden, auch oder zumindest ab da und da bezahlt werden und das ist so ein Learning, das wir jetzt aus der Pitch-Welt wiederum rausnehmen. Also es ist auch nicht so, dass wir in Ausschreibungen, also dass wir nur bei Ausschreibungen Befindlichkeiten haben. Wir haben auch Befindlichkeiten in Sachen bei Pitches, nur andere.
Ihr seid ja eine richtige Agentur.
Wir sind eine richtige Agentur.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dass es einen neuen Trend gibt, statt eines Pitches lieber ein Testprojekt. Ne? Ja. Lass uns ein kleines Projekt machen, da können wir dir zeigen, wie wir arbeiten, wie du mit uns klarkommst.
Gibt's bei uns bei Audience Insights tatsächlich gerade relativ oft, weil wir halt, wir sind eine total komische Nummer. Also wir sind irgendwie so ein kleines Institut, wir sind irgendwie eine Kommunikationsagentur und wir sagen, wir können eine Brücke schaffen. So. Und das glaubt dir erstmal keiner, weil das macht da draußen einfach niemand. Entweder du kriegst die Daten oder du kriegst die Kommunikation und die strategische Handlungsempfehlung, aber niemand gibt dir beides so. Und es macht aber total viel Sinn, beides abzubilden aus einer Hand. Und da haben wir das öfters, dass man sagt, jetzt machen wir mal ein Testprojekt zusammen. Eine Befragung, ein Report daraus, wie effektiv ist der Report für mich. Und da sieht man dann schon auch, die gehen immer in die Nachbeauftragung, die Testprojekte, weil die halt einfach dann ein Gefühl haben für, im Zweifel auch nur, da können wir es besser machen, aber da geht es immer weiter im Team von Jessie. Ja. Und weil dieses Team wirklich auch exzellent ist. Also ich glaube nicht, dass da draußen jemand gibt, der dich kompetenter zu Next Generation beraten kann. Also so überheblich an der Stelle kann man, glaube ich, schon sein, weil die sind einfach, die hört man ja hier auch im Podcast viel, die sind einfach Bombe, die da sitzen in dem Team.
Absolut.
Ja. Ja, und so macht es ja auch viel mehr Spaß und man kann, auch für den Kunden, der merkt ja viel mehr, passen die zu mir oder ist es so holprig, habe ich vielleicht sogar Spaß mit denen zusammenzuarbeiten, das schaffst du weder in einem Chemistry-Meeting noch in einer Pitch-Präsentation, das geht einfach gar nicht.
Ja,
und daher also auch bei den öffentlichen Ausschreibungen, ne, um mal da wieder zurückzukommen, ihr wollt immer irgendwie in andere Richtung, komisch, auch da kann das Ziel sein, dass wir diese Testprojekte bekommen. Ja, also wenn wir es schaffen, dass wir auf die Agenda des Kunden rutschen, dass wenn der irgendein Problem hat, irgendwas, was mit Kommunikation zu tun hat, dass er überlegt, ach Gott, wen könnte ich da anfragen? Ich google heute nicht, sondern ach, da war doch diese Agentur, die mir immer diesen Newsletter schickt. Die frage ich jetzt einfach mal an und noch zwei andere zu einem kleinen Projekt.
Ja. Magst du mal nochmal was zu dem Thema Markterkundung? Weil das ist uns jetzt ein paar Mal begegnet dieses Jahr. Ich kannte das tatsächlich noch gar nicht bis letztes Jahr. Aber einfach so, was ist eine Markterkundung? Also so vielleicht mal, was
schönes
was
Wort, oder?
Da? Klingt ja, so richtig also, deutsch. Wenn du es mal mitgemacht hast, dann weißt du auch, also dann passt es auch. Aber ich hatte das vorher nicht auf der Uhr, dass es sowas
Ich lerne gibt. Das jetzt auch gerade erst. Ich habe das auch nie so richtig ernst genommen. Und ich hatte auch immer das Gefühl in der Agentur, eine Markterkundung ist etwas, da habe ich erstmal nichts davon. Ne? Also da meldet sich ein Kunde und sagt, ja, wollen Sie bei unserer Markterkundung mitmachen? Schicken Sie uns doch mal irgendwie eine Beispielkalkulation oder wie würden Sie an das Thema herangehen? Mhm. Wir haben hier schon mal eine Leistungsbeschreibung entwickelt. Wie würden Sie das aus Ihrer Sicht machen? Vielleicht haben Sie ja mal was.
Oder noch verrückter, wen würden Sie empfehlen, das zu machen? Und dann kann sie sagen, mich. Ja, also gar hatten wir jetzt auch schon in der Vergangenheit. Ja.
Und ich hatte früher immer das Gefühl, da gebe ich ganz viel, aber bekomme nichts zurück. Mhm. Und dieses Bild hat sich jetzt bei mir gedreht, weil ich das Gefühl habe, dass diese Markterkundung mir total helfen kann, um die spätere Ausschreibung mitzuentwickeln.
Genau. Und auch mich selber zu positionieren, weil es heißt halt gar nicht, dass wenn ich bei einer Markterkundung unterstütze, reinliefere, ich dann halt raus bin, sondern ganz im Gegenteil, ich kann mich da halt total gut positionieren, dass wenn es wirklich zum Auftrag kommt, ich unter die 3 geschlossenen, ausgeschriebenen rutschen nachher.
Absolut. Genau. Und ich sehe das, also ich arbeite mit einer Agentur für Employer Branding zusammen und die werden regelmäßig für Markterkundungen angefragt und man sieht es später bei den Ausschreibungen, dass da viel mehr Analyse, Interviews, Strategie abgefragt
Weil
ist.
Weil es deren Herangehensweise ist.
Genau.
Okay. Ja.
Und spannend. Die machen sich das total zunutze. Also die sind dann in der Markterkundung dabei und der Kunde, der ist dann auch dankbar. Ne? Der freut sich einfach, hey, da hat mir jetzt ein Profi geholfen. Ich musste mir das gar nicht irgendwie mit ChatGPT selber erarbeiten, sondern ich kann das tatsächlich für mich einsetzen. Die Aufgabe ist bei der Vergabestelle, dass sie das gut dokumentieren. Mit wem haben sie dazu wie korrespondiert und wie umfangreich war die Zuarbeit, um dann auszuschließen, dass die Agentur schon einen Vorteil hat in der späteren Ausschreibung. Also, dass es trotzdem so eine Neutralität gibt. Und nichtsdestotrotz, du hast natürlich den Vorteil, weil der Kunde einfach weiß, wie du arbeitest. Und wenn es auch nur ein subjektiver Bonuspunkt ist, das hilft schon mal.
Wird man dann immer direkt angeschrieben, ob man bei der Markterkundung teilnehmen möchte? Oder ist das auch irgendwo, wo man als Agentur
direkt angeschrieben kann? Weil du halt, also genau, die melden, also wir hatten das jetzt, weil wir über einen Kooperationspartner mit drin waren und die haben sich dann gemeldet und haben gesagt, ja, wir bräuchten Agenturen, die überhaupt, oder gibt es, die haben glaube ich noch nicht mal das Wort Agenturen genommen, weil die haben sich an einen Verlag gerichtet und haben dann gesagt, ja, wir bräuchten die und die Leistung, wissen Sie, wer uns da unterstützen kann? Und dann haben die gesagt, ja, das können wir und wir schließen uns dann aber noch mit We Are Family zusammen, weil wir den Designteil nicht können und die das über Offshoring leisten können und dann hat man sich da zusammengeschlossen, hat es dann auch nicht gewonnen, ganz interessant, aber wir waren dadurch überhaupt im Teilnehmerfeld, weil sonst, wir haben die Anfrage nicht direkt bekommen, wir wären sonst nicht im Teilnehmerfeld gewesen. Und da ging es um, ich glaube, berufsbegleitende Materialien in der Ausbildung oder sowas, genau. Und das ist schon, finde ich, nochmal ganz interessant, dass die andere Seite ja auch sucht und finden will.
Ja,
also,
genau.
Die wollen ja auch den richtigen Partner finden und wollen niemanden zur Strafe da haben. Wir müssen einfach noch ein paar Ausschreibungen machen, damit wir uns das einfach mehr rein verlieben in das Thema.
Ja, also ich glaube, es ist auch für Kunden tatsächlich angenehmer, wenn du einfach ein paar nur anschreibst und die geschlossen machst, als wenn du da 30 und mehr Teilnahmeanträge und Konzepte und ich weiß nicht was geliefert bekommst. Das ist ja auch ein Wahnsinnsaufwand auf Kundenseite.
Genau, die Frage wollte ich nochmal Antonia stellen. Einstufig mitmachen oder nicht mitmachen? Wenn es halt pauschal so einfach wäre, ne?
Also einstufig, das sind ja diese offenen Verfahren, da musst du sofort alles liefern. Also da zeigst du einmal die Referenzen, dann schickst du direkt ein Konzept mit, also entweder ein methodisches Konzept oder direkt ein Kreativ- oder ein Umsetzungskonzept und du musst sofort eine Kalkulation mitliefern. Manchmal wirst du dann auch noch zur Präsentation eingeladen, aber der Kunde könnte auch sofort danach beauftragen. Ich bin dem sehr, sehr kritisch gegenüber eingestellt, weil ich glaube, dass dass die offenen Verfahren für den Etathalter natürlich von Vorteil sind, weil der sich...
Der sucht sich sofort das komplette Paket aus.
Genau, und der muss sich auch nicht einarbeiten. Die Ausschreibung wird veröffentlicht, der hat vielleicht sogar den Hinweis vom Bestandskunden bekommen, so hey, nächste Woche kommt die Ausschreibung, hat schon mal ein paar Kappas geblockt und kann sofort loslegen. Mhm. Während die anderen Agenturen das erstmal reinbekommen, erstmal auswerten, ist das was für mich oder nicht? Machen wir mit, ja oder nein? Dann sind wir wieder 2 Wochen rum und dann legen die erst los. Mhm. Da haben die anderen die Strategie schon fertig. Also daher finde ich das schwierig. Zum anderen, offene Verfahren werden auch ganz oft genutzt, wenn du einfach keine Zeit hast. Mhm. In Berlin habe ich das Gefühl, haben die irgendwie
Weil
nie
du zweistufig
Zeit.
Nicht schaffst quasi.
Genau, also wenn ich halt, oder sogar dreistufig, wenn ich ein Verhandlungsverfahren nehme, dann habe ich ja erst den Teilnahmewettbewerb, dann Angebotseinreichung, dann wird noch präsentiert und dann kann ich noch meinen Last and Final Offer abgeben. Mhm. Und da gehen von der Veröffentlichung bis zur Unterschrift auf dem Vertrag immer so 5-6 Monate rum oder auch 7-8-9. Beim offenen Verfahren kann
Zeit
ich das...
Zeit musst du halt haben, ja.
Genau.
Ja, aber ist das wirklich so? Also wenn du dann in einem offenen Verfahren, ich weiß nicht, wie viele Agenturen, jetzt sagen wir einfach mal 30, und die miteinander vergleichen musst, das kostet doch auch Zeit.
Absolut.
Deswegen, wir haben ja mal mitgemacht bei einer, war das eine Uni? Ja, das war eine Uni. Da ging es um Video und wir haben uns unfassbar Mühe gemacht in der Zusammenstellung der Referenzen, haben da auch mit unserem internationalen Partner gearbeitet, die ganz viel im Content-Bereich für Lego machen und haben dann abgegeben und waren uns sicher, dass wir das Ding holen. So, offenes Verfahren.
Ihr wartet immer noch.
Ja, und wir mittlerweile ja auch das, was heißt Learning, aber das wissen wir schon lang, aber dieses Thema auch uns dann tiefer bei einer Absage damit zu beschäftigen und dann auch nachzufragen, zu sagen, ihr müsst aber offenlegen und legt doch bitte offen. Und dann haben die offengelegt, dass wir in 3 Losen von, ich glaube, knapp 70 Bewerbungen auf Platz 20 waren und gemischt, also sowohl im Preis als auch in der Leistung, nie unter den Top 10 und bekommen hat, ratet mal, der Etathalter. So, und da weiß ich schon, dass die nicht jeden QR-Code sich das Filmchen angeschaut haben und keine Ahnung, weil 60 Bewerber, also da sitzen ja, weiß ich nicht, wir geben ein 90er-Deck ab und jeder andere ja auch. Also da guckt keiner rein. Ja. Das ist nicht mehr möglich.
Ja. Also, ich stelle mir das immer so vor, gerade bei den offenen Verfahren, wo du wirklich sehr viel liefern musst. Ich stelle mir das immer optisch vor, dass die sich alles ausdrucken von jeder Agentur und dann haben die so einen ganz langen Konferenztisch und haben dann diese Stapel und hangeln sich dann von Stapel zu Stapel und deren Ziel ist natürlich, ganz viele rauszuschmeißen.
Ja, ja, klar.
Und man kann sich das ja so vorstellen.
Wenn nur ein Detail nicht stimmt.
Ja. Genau. Und die schauen dann, oh, hier ist ja eine falsche Unterschrift, das passt nicht, oh, kann ich sofort mal wegschieben. Und dann schauen die sich dein Konzept gar nicht an.
Nicht an, das glaube ich auch, ja.
Also es ist tatsächlich, dass sie wirklich so standardisiert durchgehen, passt das alles formell, passt die Eignung und erst dann wird das Konzept geprüft. Und wenn sie schon in den Referenzen beispielsweise auch merken, naja, es passt jetzt nicht so ganz, dann bist du raus. Und das ist natürlich die Gefahr bei dem offenen Verfahren, dass du ganz viel in Vorleistung gehst, ohne zu wissen, ob die dich überhaupt drin haben wollen.
Genau.
Mhm. Ja, und deswegen sind wir da auch jetzt raus. Ja. Wir haben da öfters mitgemacht, weil da halt auch super attraktive Sachen immer drin sind. Und wir dadurch, dass wir so schleckig sind, an was nehmen wir thematisch teil in Form von Zielgruppenfit etc., ist es dann so, dass wir, wenn wir dann was gefunden haben, wollen wir auch teilnehmen und dann ist es einstufig und dann war es uns lange Zeit egal. Das wird nicht mehr so sein. Also uns wird es nicht mehr egal sein. Sicher auch, weil wir momentan in der sehr komfortablen Situation sind, dass bei uns sich inbound-seitig viel tut durch das viele Kaffeetrinken von Gabi, beziehungsweise einfach die exzellente Arbeit von Gabi und Denise, die da einfach das Netzwerk bedienen und befeuern und wir eine hohe Inbound-Quote im Moment haben und deswegen Ausschreibungen nie ganz weglassen wollen, aber halt einfach auch ein bisschen depriorisieren an der Stelle. Und davon profitierst du ja letztlich auch, weil wir halt auch in dem Gewerk Teile outsourcen, sage ich jetzt mal, weil wir da schneller werden wollen und schneller den Pick machen wollen und das dann gleich, sage ich mal, mundgerecht da liegen haben wollen. Und das ist ja für uns eigentlich der Move, warum wir mit dir zusammenarbeiten und auch total zufrieden sind. Also muss man auch da nochmal sagen, dass das für uns ein sehr, sehr cooler Schritt war, das so zu machen. Ja. Also, und ich empfehle auch jedem, der da draußen zuhört, jedem oder jeder, die da draußen zuhören, geht da nicht allein durch die Learning-Suppe durch, weil das ist wirklich zäh. Also
das
wenn
tut
du dir
weh.
Das, ja, und das dauert Monate, Jahre, bis du da einen Erfahrungswert hast, den du dir da einfach auch wirklich intern versus externe Ressource viel günstiger einkaufen kannst und der viel besser ist, als wenn du versuchst, mit deinem Bestandsteam da die Learnings zu sammeln, weil das ist echt zäh. Also finde ich schon echt zäh.
Ja, und diese Absagen, die ziehen dich ja erstmal richtig runter. Ne? Du nimmst das ja alles persönlich, ja. Ist ja sehr emotional.
Wenn da einer sitzt, der sagt, hey, also eine aus 20, 30, das ist die Quote. Oder ja. Wenn du dann auch, ich weiß, als wir am Anfang gesprochen hatten und du gesagt hast, ja, also jetzt, also jede kleinere Agentur stürzt sich gerade einfach auch auf Ausschreibung oder da wir die Diskussion auch hatten, sagen, dass jetzt auch die ganz Großen, nee, das war der Punkt, dass die ganz Großen auch kleinere Ausschreibungen mitpitchen, weil die so quasi im Rundumschlag alles mitnehmen und so, dann setzt du das anders ins Verhältnis. Du kannst nicht wie beim Pitch eine Pitchquote ansetzen, sondern du musst da halt eine andere Quote ansetzen und deswegen musst du hochstandardisiert arbeiten. Und wenn du das aber vorher weißt, dann tut es weniger weh vielleicht, Janika, aber weniger weh, als wenn du halt jedes Mal das fühlst wie bei einer Direktbeauftragung mit Absage oder bei einem Pitch mit Absage.
Ja.
Es ist einfach, Ausschreibung ist dann schon anders,
ja.
Muss mehr als Standard betrachtet werden.
Dann, und schafft ihr das denn aus dieser Ausschreibungsabsage was Positives zu ziehen? Also macht ihr dann eine Retrospektive und so, nehmt ihr das auseinander?
Guck mal, jetzt hat sie die Wunde aufgerissen und hat nochmal einen Liter Salz rein, ein Kilo Salz reingeschmissen. Nein, leider nicht im Moment.
Aber wir waren schon mal besser.
Wir waren richtig gut. Also wir hatten, wir hatten Phasen, da wurde jedes Projekt in einer anderthalbstündigen Retro auseinandergenommen. Aber das gehört zu den Dingen, die sich gern irgendwie verflüchtigen mit der Zeit.
Ja, das hat sich
Zeit.
So verschlichen.
Da hatten wir heute witzigerweise ein Meeting dazu, wo wir gesagt haben, das ist wieder top auf Agenda. Dieses ganze KI-Gewurschtel rechts, links, alles schön, haben wir jetzt ganz viel damit gemacht, machen wir auch weiterhin viel, aber wir müssen auch gucken, dass wir uns um die Dinge kümmern, die wichtig sind, um im Lernen zu bleiben letztlich nachher. Und dazu gehört eben auch der Retro-Prozess. Und dann ist es schon so, dass wir ein standardisiertes Format haben, das im Idealfall sogar von einer objektiven Person durchgeführt wird und wo man konstruktiv feedbackt und das dann aber, und das ist immer mein Wunderpunkt, auch allen zur Verfügung stellt danach. Weil es bringt halt auch nichts, wenn die Pitchgruppe aus 6 Leuten es gelernt hat, aber halt die anderen C43 nicht im
Mal
Haus.
Machen müssen nicht. Ja.
Genau, so. Deswegen, das werden wir wieder sehr intensivieren, das Thema, weil wir das für sehr, sehr wichtig halten.
Aber was wir schon immer machen, ist nach einer Absage nachzufragen, was die Gründe sind und die uns auch anzuschauen. Also das machen wir schon. Mhm. Das ist ja dann auch oftmals Gabis Rolle, nochmal nachzufragen und dann teilt sie das auch an alle und da gehen wir natürlich schon nochmal rein. Ich finde, manchmal sind die Antworten nicht so ganz nachzuvollziehen, dann halten sie sich sehr vage. Okay, aber dann kriegst du auch nicht mehr raus, dann musst du damit leben.
Aber manchmal schon mal kriegen wichtig wir zu wissen, ob es Konzept oder Preis ist. Das ist schon mal total wichtig, weil wir dadurch auch über die Monate, Jahre so eine Art Wasserstand in der Preise, sag ich mal, für uns jetzt auch bei manchen Kunden schon, dann wissen wir genau, wenn wir da jetzt nochmal mitmachen bei dem Ministerium, dann ist es nicht mehr der Preis. Dann kann es jetzt nur noch das Konzept sein, weil wir haben jetzt bei Preis Platz 1 gehabt, aber wir waren im Konzept nur auf Platz 2 und hatten aber schon mal den umgekehrten Fall. Also geht es jetzt ans Konzept.
Ja, auch dafür HubSpot wertvoll, weil das dann halt da hinterlegt werden kann. Aber manche schreiben auch wirklich ausführliches Feedback dann zum Konzept. Und das finde ich echt
stark.
Toll. Ganz toll, wenn man sich dafür nochmal Zeit nimmt, weil das hilft wirklich mega weiter. Auch wenn man es nicht gerne hört in dem Moment, aber tatsächlich manchmal sogar absolut berechtigt. Man denkt dann, okay, habe ich jetzt auch verstanden. Also das finde ich schon immer gut.
Ist auf zwei Ebenen wertvoll. Auf der einen Ebene ist es wertvoll, weil wir lernen als System für weitere Ausschreibungen. Und dann ist aber auch wertvoll, weil wir lernen auch für die nächste Ausschreibung dieses Kunden. Das heißt, auch da ist halt Datenbankpflicht, dass wir einfach halt, da nehmen wir auch HubSpot, dass wir dort einfach auch hinterlegen, okay, der Absagegrund war und dann kommt der ganze Text rein und dann können wir nächstes Mal nachgucken. Und wenn nächstes Mal in 3 Jahren ist, aber wir können nachgucken, was damals der Punkt war, was den Kunden gestört hat und können unseren Entwurf rausziehen und können sagen, okay, das müssen wir halt anders machen.
Ja, das ist der Anspruch.
Und, Data ist einfach schon was wahnsinnig unterschätzt wird. Also je besser du deine eigenen Zahlen kennst, umso einfacher lässt sich halt letztlich auch steuern nachher.
Ja, und da kann man ja tatsächlich auch nochmal mehr reingehen. Also man kann ja nochmal schauen, kann ich vielleicht zum Kunden nochmal Kontakt aufnehmen. Mhm. Also vielleicht nicht gerade, wenn die Absage kommt, weil dann hat die Vergabestelle gerade andere Probleme. Aber 3 Wochen später könnte man ja nochmal zum Telefon greifen und fragen so, wir haben die Absage, wir wollen uns bedanken, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Können Sie uns noch irgendwas mitgeben, weil wir wollen natürlich wieder dabei sein. Und manche Vergabestellen sind dann schon sehr gesprächig und dann hat man, dann kriegt man nochmal so kleine Punkte mit. Ich finde das immer total, total hilfreich.
Ja, guter Tipp.
Und die andere Seite ist, wenn ihr die interne Retrospektive macht, hilft es manchmal auch, eine Person als Moderator dabei zu haben. Also ich mache das jetzt sogar für Agenturen, die einfach zu klein sind und sagen, ja, wir haben jetzt niemanden, der nicht mitgemacht hat bei dem Pitch. Dann gehe ich da mit rein und versuche das einfach ganz objektiv zu sehen.
Das war bei uns die HR lange Zeit. Ah, ganz, ganz anderes Feld, aber weil die halt moderieren konnte.
Und unabhängig.
Genau, und unabhängig war. Und die hat dann einfach nur die Learnings zusammengetragen. Dann. Und das war super. Und dann müssten sie eigentlich an alle geteilt werden. Das haben wir nie ganz geschafft, dieses Teilen der Learnings. Weil da jeder auch so ein bisschen ist, ja, ich will meine Fehler jetzt nicht da in der Agentur ausbreiten. Ist total doof, weil es ja total hilft, wenn alle halt nicht nochmal den gleichen Fehler machen, sondern alle halt das Learning mitnehmen.
Und es geht ja nicht um Schuldzuweisungen.
Ist es ja nie. Aber du willst halt auch gerne dich mit einem verlorenen Ausschreibung oder verlorenen Pitch auch nicht mehr so auseinandersetzen. Ja. Nachher.
Und was auch hilft in der Retro, ist nochmal kurz abzuwarten, bis dann der Gewinner der Vergabe oder des Pitches dann eigentlich die Kampagne gelauncht hat und sich anzuschauen, was hat denn jetzt gewonnen, welches Konzept.
Das war gut für uns mental, weil wir hatten, das war nämlich gerade die Ausschreibung, wo wir mit, wo wir vorausgewählt wurden und wo wir geschlossen teilgenommen haben. Und wir wussten das, also das können wir und das wird großartig. Ja. Und es war großartig. Es war großartig, aber es war auch mutig. Und das, was wir dann gezeigt haben, war dem Kunden, jetzt zitiere ich, wir sind eine zielgruppenspitze Agentur, er hat uns deswegen ausgewählt, zu nah an der Zielgruppe. Und das war halt ein Feedback, wo ich schon im Termin, in der Nachbesprechung, da habe ich nämlich genau das gemacht, dann gesagt habe, okay, aber also es ist schwierig, wir arbeiten halt zielgruppenspitze, wir machen die Kampagne nicht für deinen Auftraggeber oder den Auftraggeber, sondern wir machen die Kampagne in erster Linie, dass die Zielgruppe es feiert. So steht es im ersten Satz unseres Mission Statements.
Ja, es war nicht konservativ.
Genau, und dann wurde gelaunt und dann, das hat uns dann nicht den Rest gegeben, aber da wussten wir, okay, Wir lagen einfach richtig. Der hat uns halt nicht, also die haben uns nicht gepickt, aber dann haben wir die Kampagne gesehen und haben gesagt, okay. Also, das ist so hart 0815 und du verstehst es nicht und es spricht die Zielgruppe 0, nada an. Dann kann das auch keine Zusammenarbeit zwischen uns werden. Das wäre nicht gut geworden.
Und dann den Telefonhörer in die Hand nehmen.
Nee, da war das einfach kein guter Match.
Mit dem gehe ich jedes Quartal essen und das lege ich jedes Mal hin, weil ich bin mir auch sicher, dass da, wenn es KPIs gibt, gibt es ja dann manchmal leider auch nicht auf Kundenseite, aber wenn es welche gibt, dann glaube ich nicht, dass das eine Überfliegerkampagne war. Mhm. Glaube ich nicht. Und der wird irgendwann mit uns arbeiten, da bin ich mir sicher. Ja.
Beim nächsten Mal mutiger sein.
Ja. Und ihr hättet euch total unglücklich in der Zusammenarbeit gemacht.
Eben, das war einfach kein Match.
Ja, es war einfach kein Match. Insofern auch okay.
Ja, eben.
Mittlerweile gut. Ja. Deswegen immer
das
schön abwarten.
Hat gut getan für die Retro, die Kampagne zu sehen.
Für deine eigene.
Für meine eigene.
Me, myself and I Retro war das.
Therapie.
Herrlich.
Ja, es ist total blöd, sich mit halt Fehlern, Verlusten, was auch immer zu beschäftigen, aber es hilft und wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl auch entwickelt, ne, dass man als Team jetzt was gelernt hat, dann ist es doch super.
Ja. Ja.
Antonia, kommst du mal wieder?
Ja.
Also da gibt's ja, warte, ich muss zuerst fragen, hast du eine Gratis-Meinung? Wir haben so viele Meinungen schon hier rausgehauen für Gratis.
Sie hat ja ihrer gestartet.
Kostet ja normal alles
Sie
Geld.
Sie hat uns aber nicht überzeugt.
Ja,
ja, dann habe ich eine andere Gratis-Meinung. meine Gratis-Meinung ist heute, Sales lohnt sich auch bei den öffentlichen Auftraggebern.
Auf jedes, glaube ich. Und cool. Das werden wir ausprobieren und da werden wir uns ein bisschen reinhängen. Ja, ja, da habe ich auch schon ein paar verrückte Ideen zu den nächsten Meetings, wie wir das gut
nicht zu
reinpacken.
Verrückt.
Nee, nicht zu verrückt. Aber das ist auf jeden Fall was ich mitnehme und wo wir unser Game noch ein bisschen feinjustieren können, dass wir da auch ins Netzwerken gehen, auf jeden Fall. Mhm.
Ja, ja, richtig toll. Also ihr seid absolute Vorbilder für mich, weil ihr habt einfach dieses Sales-Gen als Agentur, ohne zu salesy und zu pushy zu sein. Wisst ihr, was
ich meine? Manche leiden da manchmal auch drunter, aber wir denken halt überall Zahlen mit irgendwie. Mhm. Oder uns ist halt auch irgendwie klar, wer unsere Gehälter bezahlt, jetzt mal ganz hart. Oder und wir haben einfach auch durch das Netzwerk, wir wollen einfach auch wachsen. Also bei uns ist Wachstum halt großes Thema, weil es uns auch ganz schnell zu langweilig werden würde sonst. Also super.
Ihr habt ganz andere Probleme als die Branche gerade.
Also ist es so, dass die Branche gerade, ist es KI-bedingt, dass es da draußen, also ich habe das ja gemerkt, als wir uns Office-Gelegenheit, wir ziehen ja jetzt endlich um in die Stadt. Oh, ich freue mich so.
Antonia, der Weg hier raus war ganz schön lang. Ich musste mir ein Auto mieten.
Oh, echt? Das machen wir so für den Local Spirit, weil du läufst ja auch zum Bahnhof so lang. Und das, nein, also deswegen all good. Aber wir ziehen endlich Stuttgart Süd. Es wird traumhaft. Schön. Und da haben wir viele Offices angeschaut. Und bei jedem Office von der Agentur, was wir uns angeschaut haben, weil die da raus sind, war die Begründung nie die Vergrößerung. Es war immer die Verkleinerung der Agentur. Das fand ich interessant so. Ich habe mir das damals so ein bisschen mit KI zusammengereimt, aber auch nicht ganz. Ich hatte eher so das Gefühl, diese, Janneke sagt immer Pop-Agenturen, so diese Agenturen, ist es der 90er, kann man das so sagen? Oder was meinst du mit Pop-Agenturen?
Ja, der 2000er. Mit Pop-Agenturen meine ich einfach die fancy Agenturen, die sich nur fürs reine Agentursein gefeiert haben, aber ohne viel Substanz. Also es ist jetzt richtig blöd und gemein formuliert. Ich sage jetzt auch nicht, welche das sind, aber da gab es einfach viele und die sind von hauptsächlich Kreativen geführt worden, eben auch so fancy und die halt nicht wirtschaftlich, nicht in Sales, nicht nachhaltig in Strukturen gedacht haben.
Auch nicht nachhaltig für den Kunden
haben. Genau.
Ja. So. Und die
braucht es einfach nicht mehr so
arg. Du brauchst wirkliche Problemlöser. Und Verlängerungen des Kunden. Und so sehen wir uns ja am Ende schon.
Also was nicht heißen soll, dass es keine Kreativen braucht, das meine ich damit gar nicht. Hoffentlich kam das jetzt nicht falsch rüber.
Alles gut. Aber diese, jetzt sage ich nochmal, Pop-Agenturen, die haben, und es waren unisono alle solche Agenturen, die sind alle entweder weg oder stark verkleinert. Vielleicht auch so ein bisschen altersbedingt ausgetauscht, weißt, das sind jetzt alles Leute, die dann jetzt kurz vor Rente, in der Rente, wie auch immer sind.
Ja, die verkaufen und wollen.
Die verkaufen wollen, vielleicht nicht können, weil nicht groß genug sind, dann zumachen oder sich anschließen oder so. Und das hast du schon gemerkt, fand ich. Jetzt, vielleicht ist nur so ein Stuttgart-Ding, aber so die letzten, das waren so meine letzten paar Monate, weil ich durch den Umzug damit Kontakt hatte. Wir sind ja hier sonst am Stuttgarter Rand, sonst, wir haben nicht so viel zu tun mit anderen, weil wir auch, wenn wir dann uns vernetzen, eher schneller global vernetzen oder unsere Kunden viel in München sitzen oder sowas, sind hier in Stuttgart auch, uns kennt keiner. Das ist oft auch Moritz hier angefangen, unser kleiner Service Director, gesagt, ich habe gar nicht auf der Uhr, ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Der kommt von den Hirschen. Wie viel seid ihr? 100, 110? Ja, mittlerweile schon mit allen zusammen. Und das ist so, in Stuttgart sind wir ein bisschen Außerirdische tatsächlich. Aber was glaubst du, woher das kommt, so dieses, also die Krise der Branche? Ist es eine Krise?
Also die Agenturbranche hat ja ständig Krisen. Ne? Die hangeln sich ja von Krise zu Krise. Meine persönliche Meinung ist, dass sie dieses Sales-Gen nicht haben. Und das Geschäftsmodell wurde nie so, Gott, wie soll ich das formulieren, nie so zahlenbasiert aufgesetzt. Und das merken jetzt gerade die Agenturen, die eher aus der kreativen Idee heraus immer gut funktioniert haben, dass das Geschäftsmodell angepasst werden muss. Und Anpassungen, Transformationen funktionieren halt einfach nicht so schnell. Das dauert halt ganz
vor allem,
lange.
Je größer du bist dann auch. Ne?
Genau. Ja. Und dann kommt natürlich KI als Beschleuniger dazu. Also die merken jetzt, oh Gott, wir müssen uns ganz, ganz schnell transformieren. Und das tut einfach gerade sehr weh und da merkt man, dass sich viele Agenturen verkleinern. Viele fangen jetzt an, eine neue Positionierung zu entwickeln, weg von, wir können alles hin, so, wir suchen uns eine Nische. Und da passiert einfach gerade total viel, aber da bin ich jetzt auch keine Experte. Ne? Ich betrachte das nur so ein bisschen am Rand.
Ich finde auch, also was mir jetzt ist auch wieder sehr metaphorisch, aber was mir immer geholfen hat, ist mich zu 100% auf uns zu fokussieren. Also ich bin immer dann schlecht in meinen Entscheidungen, wenn ich zu stark ins Außen gehe und mir zu stark anschaue, was machen andere. Und wir waren zu jeder Zeit, vor allem in dieser harten Ramp-up-Phase, die ersten anderthalb Jahre, dann am stärksten, wenn wir uns nur um uns gekümmert haben, gesagt haben, hey, unsere Marke braucht jetzt das oder wir müssen jetzt das und das anfassen und da wirklich in den Tunnel gehen und für Monate zum Teil dann auch. Und da haben wir die größten Erfolge gehabt, gefeiert, gelebt, wenn wir einfach gar nicht so viel ins Außen geguckt haben. Und ja, das fällt uns jetzt zu teilen ein bisschen schwerer, weil wir jetzt auch so viele Tasks haben. Wir wollen nochmal zwei Tochterfirmen gründen.
Zwei gleich.
Die werden auch toll, ja, alle beide.
Die braucht's auch.
Die bräuchte es eigentlich auch schon morgen. So schnell sind wir nur leider nicht. Und wir ja schon eine Tochter haben mit unserer Event-Tochter, die wir jetzt kürzlich umpositioniert haben. Wir dann auch ja in zwei Ländern vertreten sind. Wir jetzt noch das Network als Verantwortung bekommen. Da fällt es zu Teilen dann auch schwer, noch zu definieren, was ist denn jetzt gerade Prio? Also um was müssen wir uns jetzt wirklich zuerst mit voller Kraft kümmern? Und dann kommen eben auch noch, Gott sei Dank, Inbound-Anfragen rein. Und du willst dann aber auch, das ist mir immer ein Anliegen, den Bestand nicht vernachlässigen. Also das ist auch was Agenturen, die vielleicht mehr Sales machen, dann manchmal vielleicht vergessen, auch wir schon vergessen haben, dass wir halt einfach auch tolle Kunden mit tollen Projekten haben, auf die wir auch beständig Top-Ressourcen setzen wollen, weil die einfach bleiben sollen und sich wohlfühlen sollen.
Und die kannst du ja sogar weiterentwickeln.
Genau, und wir die weiterentwickeln wollen. Und auch das ist ein großer Anteil von unserem Zuwachs jedes Jahr. Genau. Ja, aber das freut uns, wenn wir da Credits bekommen, weil das freut uns.
Ja,
ja, mach dir schön.
Das ist wirklich das, was wir machen. Plus Gabi, plus Gabi, plus Gabi, plus Gabi. Ja, genau. Cool, Antonia, kommst du mal wieder?
Ich komme auf jeden
Fall
wieder.
Das würde mich freuen, es macht total Laune.
Sag Bescheid, wenn ihr umgezogen seid.
Auf jeden Fall. Ja. Weißt du, war so hart heute.
Du lieber.
Mit diesem trockenen Bagel wäre so leid getan. Weißt du, als wir da waren, so geil gegessen da in dem Restaurant bei Antonia. Oh, ja.
Stimmt.
Ja, nächstes Mal wird besser. Okay. Ja, Januar. Ja,
ich habe extra nichts gegessen heute.
Und dann. Oh, shit. Ab Januar wird alles gut.
Schön.
Ne? Cool, dann vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Und
ja, danke für die Einladung.
Ne?
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Gratis-Meinung. Next Gen Marketing Hot Takes und Agency Insights.